los.
Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Hefte raus, es werden Schulzeugnisse verteilt, jedenfalls die Halbjahreszeugnisse. Wir stehen 3 Tage vor dem All-Star-Break. Und da wollen wir doch mal gucken, wie die Lage ist in den 6 Divisionen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Axel.
Hallo.
Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo aus dem Studio London.
Es fühlt sich an wie ein Jour fix, den wir jetzt haben.
Ja, das haben wir auch so ein kleines bisschen.
Ich werde wegen News and Notes angemacht und du sagst Jour fix?
Rat mal warum.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diese Aufnahme stand schon 2 Minuten vor Start auf der Kippe, weil sich die Jungs wieder in die Haare gekriegt haben, wegen völliger Nichtigkeiten. Wir wollen gleich durch die Divisionen gehen und dann mal schauen, welche Noten wir denn vergeben, beziehungsweise wie die Divisionen aufgeteilt sind, jetzt kurz vor dem All-Star-Break. Wollen aber vorher noch 3 Geschichten rausnehmen und uns raussuchen und haben uns rausgesucht, die berichtenswürdig sind. Und das sind die News and Notes, die wir heute haben. Die erste News and Note ist, dass Wander Franco in seiner Heimat, nämlich angeklagt worden ist. Es ist jetzt eigentlich nur eine Formalie gewesen, weil wir wussten, ihm wird vorgeworfen, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Und dort ist er jetzt in der Dominikanischen Republik, ist er jetzt angeklagt worden. Und die Tampa Bay Rays haben ihn vorher auf einer Liste gehabt. Restricted List, wo sie ihn bezahlen mussten. Und jetzt haben sie ihn auf eine andere Liste gepackt.
Achso, nee, Administrative Leave war vorher. Das ist ja diese,
er war vorher auf der Administrative Leave Liste. Da wurde er noch bezahlt. Jetzt ist er auf der Restricted List und wird nicht mehr von den Tampa Bay Rays bezahlt. In der Dominikanischen Republik wird er angeklagt. Wenn er verurteilt wird, droht ihm eine mehrjährige Haft. Florian hat das treffend in unserer WhatsApp-Gruppe bezeichnet. Da riskieren die Rays einmal was. Florian, was sagst du dazu?
Ja, da, ne? Ein junger Spieler, der nicht wie alle anderen sofort wie er mehr wert ist, weggetradet wird, sondern sie gehen einen langfristigen Vertrag mit ihm ein und ja, dann enttäuscht er so auf ganzer Linie und eben nicht sportlich, weil das kann man, glaube ich, noch verkraften. Aber so nicht die Chance zu bekommen, seine Karriere als Tampa Bay Rays Organisation weiter zu begleiten, ist dann halt auch schon ein Schlag in die Magengrube, würde ich meinen.
Axel, was sagst du dazu?
Ich tue mich zunehmend schwerer damit, Wander Franco irgendwie zu verteidigen. Das war ja am Anfang so, dass wir gesagt haben, okay, er war 17, sie war 14, als das passiert ist, wo man vielleicht hätte sagen können, das kann auch durchaus eine gesunde Beziehung gewesen sein im jugendlichen Alter. Je mehr da rauskommt oder je mehr man liest, dass er die Eltern bezahlt hat, dass es auch um tatsächlich weiterführende Anklagepunkte geht, wie Menschenhandel, da was verhandelt werden soll, dass es um mehr als einen wirklichen Vorfall geht, tue ich mich sehr, sehr schwer damit, aus der Ferne noch irgendwas halbwegs Freundliches über Wander Franco zu sagen. Ich meine, er hat seit August nicht mehr gespielt. Er ist jetzt quasi ein ganzes Jahr bezahlt worden von den Tampa Bay Rays. Dann ist jetzt die Anklage erhoben worden. Und ja, am Ende müssen wir schon abwarten, was dabei rauskommt, aber ich tue mich wirklich sehr, sehr schwer damit, im Moment freundliche Dinge über Wander Franco zu sagen. Und ja, was es für einen Impact auf den sportlichen Bereich für die Rays hat, das ist ja klar. Nur die Frage ist, spielt es überhaupt eine Rolle?
Nee, sportlich spielt es überhaupt keine Rolle. Und was du gesagt hast, er sei 17 gewesen. Laut der Anklageschrift ist er 21 gewesen und sie 14. Er hat ihrer Mutter hat er $1,700 im Monat gezahlt und ein neues Auto, damit sie die Klappe hält. Und das sind einfach Dinge, die nicht in Ordnung sind. Sie wird sogar jetzt noch wegen Geldwäsche angeklagt. Ja. Also die Mutter von der, von dem Mädchen. Wir müssen ja sagen, von dem Mädchen, von der jungen Frau, die mit der Wanda Franco die Affäre eingegangen haben soll. Und ja, es ist eine krasse Geschichte. Wir wissen jetzt noch nicht, was vorgefallen ist, ob sie missbraucht worden ist vielleicht sogar, ob es consensual war, wie die Amerikaner sagen. Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es sind 600 Seiten Einklageschrift verfasst worden und das macht man nicht wegen einer
Nichtigkeit halt, ne?
Wegen einer Nichtigkeit, genau.
Das machst du nicht, wenn du das mit zwei Verhandlungstagen und drei Zeugenaussagen abhandeln könntest, sondern es scheint ja umfassend zu sein. Und ich glaube, so eine Anklageschrift kriegst du auch nicht hin, wenn du nicht wenigstens vom Opfer gewisse Informationen bekommen hast. Von daher, am Ende wissen wir es nicht, aber mir fällt es tatsächlich relativ schwer, hier irgendwas Verteidigendes zu finden für Wanda Franco aus der Ferne. Und ja, wie gesagt, jetzt, was Florian gesagt hat, die Rays hatten dann den höchsten Vertrag in der Geschichte ihrer Franchise an Wanda Franco gegeben. Das war diese 11 Jahre 182 Millionen mit Bonuszahlungen bis zu 223 Millionen. Und ja, das fliegt ihnen jetzt um die Ohren. Da kann man dann sagen, ja, Pech gehabt. Es ist dann doch etwas, wo man vielleicht für die Tampa Bay Rays, wo man den Tampa Bay Rays sagen muss, schreibt's bitte ab.
Mhm. Ja, also wird nicht anders gehen. Ich glaube, dass die Tampa Bay Rays sogar vielleicht noch glimpflich da rauskommen, weil sie ihm den Vertrag nicht zahlen müssen, sollte er dann wirklich verklagt werden beziehungsweise verhaftet werden und ins Gefängnis müssen. Dann werden sie den Vertrag nicht weiter ausbezahlen müssen und dann sind sie quasi noch, und das hört sich blöd und makaber an, mit einem blauen Auge da rausgekommen. Und ja, am 14. August gibt es das erste Hearing in der Dominikanischen Republik. Das ist das Letzte, was wir vorerst zu diesem Thema Wanda Franco sagen. Die Tampa Bay Rays, da kommen wir gleich noch zu, haben jetzt schon ja quasi ihren Sommerschlussverkauf gestartet mit Phil Maton und Aaron Civale. Eine zweite Nachricht, und jetzt kommen wir dann eher zu den positiven Nachrichten, weil Baseball ist ein toller Sport und wir möchten gerne über die positiven Nachrichten sprechen, ist Paul Skenes. Er ist erst der vierte Pitcher seit 1893, dem es gelungen ist, in einer Saison mehrere Starts zu haben mit null Hits und mindestens 10 Strikeouts. Vor ihm Nolan Ryan, Max Scherzer und Justin Verlander waren's. Er ist der vierte Pitcher. Letzte Nacht ist er nach 7 Hitless Innings runtergenommen worden vom Mount. Er hat gesagt, er ist okay damit, dass er den No-Hitter nicht vollenden durfte. Gleich als der Relief-Pitcher reingekommen ist, gab es dann den ersten Hit. Aber Paul Skenes hat erst in seinem 11. Start jetzt schon das All-Star-Game erreicht, was er nächste Woche spielen wird. Er ist der erste Rookie oder beziehungsweise er ist der erste Spieler, der im Jahr nach seinem Draft schon zum All-Star-Game fahren kann. Und er ist einfach unfassbar gut. Und das ist eine Geschichte, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben letztes Jahr haben wir immer die Nachrichten bekommen, Paul Skenes ist ein fantastischer Pitcher, dass er so hier einschlägt in dieser Mannschaft und in dieser MLB. Damit habe ich niemals gerechnet. Und sagt mir gerne, wenn ihr gesagt habt, habe ich immer gewusst.
Ja. haben wir das nicht schon in der Vorbesprechung gesagt? Im März?
Ja.
Nein, absoluter Wahnsinn. Hat eine Rookie-Saison wirklich for the ages. Und wenn man das Spiel aus der letzten Nacht sieht, also diese 7 Innings, die er da gepitcht hat, die Milwaukee Brewers hatten 2 Bälle im Prinzip im Spiel. Das war einmal ein Lineout und einmal ein Flyout. Ansonsten haben die halt einfach Fliegen gejagt an der Platte. Sie haben keine Chance gegen Opolskins. Vielleicht ist er im Moment der beste Pitcher in der MLB.
Und der ist Rookie. Also ich finde, dieser Vergleich, den du gerade so schnell gesagt hast, die drei Pitcher, die das geschafft haben, das, was Paul Skeens auch geschafft hat, Nolan Ryan, Max Scherzer, Justin Verlander, wir sind uns das sicher, das sind alles drei Hall of Fame-Kandidaten, wenn Nolan Ryan ist schon einer. Das sind Spieler, die World Series dann gewonnen haben, die das Pitching über Jahre dominiert haben und ja noch dominieren. Justin Verlander pitcht ja auch noch. Das sind also alles, das ist eine Gesellschaft, in die er da in seinem allerersten Jahr eingetreten ist, die einfach, also wenn nichts passiert, sehen wir hier tatsächlich sowas wie Steven Strasburg, glaube ich, ne, dass er quasi in die Liga kommt und von vornherein Dinge tut, die man so lange nicht gesehen hat und das ist schon also absoluter Wahnsinn.
Steven Strasburg, der Unterschied war, dass er sofort eine Tommy John Surgery dann hatte. Ja. Das wollen wir nicht hoffen, dass ihm der Ellbogen um die Ohren fliegt, weil das ist im Moment eine Schau, ihm zuzuschauen. Ja. Und er hat letzte Nacht, hat er dann 11 Swings and Misses gegen sich gehabt und 5 davon kamen von einem Pitch, von einem Sinker, den er sich in diesem Jahr erst drauf geschafft hat. Und ja, der Junge ist gedraftet worden ohne diesen Pitch und das ist jetzt vielleicht der beste oder zweitbeste Pitch in seinem Arsenal. Also das ist wirklich eine erstaunliche Geschichte und ich möchte nochmal betonen, wie leicht es aussieht, wenn er pitcht und ja. Dass es überhaupt nicht angestrengt wird, wenn er mit knapp 100 Meilen dort den Fastball wirft. Es ist schon wirklich erstaunlich und die Pittsburgh Pirates Fans können ihr Glück wahrscheinlich kaum fassen, was sie für einen Pitcher dort haben. Die Pittsburgh Pirates haben gestern Abend gegen die Milwaukee Brewers gewonnen. Paul Skeens wird nächste Woche beim All-Star Game mit auflaufen und ja, das ist eine große Nummer, die wir dort sehen und Gratulation, liebe Pittsburgh Pirates.
Ja, und es ist ja auch so, dass er in seiner Leistung in diesem Jahr halt so unglaublich konstant ist. Ne? Es gibt ja kaum Schwankungen. Ist ja nicht so, dass du sagst, ja, der hatte jetzt mal ein gutes Spiel oder der hatte jetzt mal eine gute zwei Wochen oder so, sondern nee, der ist einfach unglaublich konstant. Und ich meine, ja, der ist 22.
Ja.
Ne? Also das ist schon stark. Es wird natürlich wirklich interessant zu beobachten sein, wie er nach so einer Saison nächstes Jahr zurückkommt. So, ja. Was passiert jetzt im Winter?
Genau, und auch wie wirkt sich das auf seinen Arm aus? Denn die 100 Meilen, das haben auch schon Leute vor ihm geschafft. Ne? 100 Meilen Fastball, das gab es schon. Das Phänomen bei den Pitchern, den jungen Pitchern und gerade auch bei Paul Skeens ist ja, dass die anderen Bälle auch so eine hohe Geschwindigkeit haben. Also ich glaube, sein Sinker ist auch immer über 90 Meilen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der eigentlich normalerweise so 86, na, also 82 bis 86 Meilen haben sollte. Das klingt jetzt wenig, aber wenn du ständig über 90 Meilen wirst, dann macht das auch was mit deinem Arm. Und wie du sagtest, Andreas, bei ihm sieht es ja nicht mal angestrengt aus. Und hoffen wir einfach, dass seine Sehnen so gut sind, dass sie das alles durchhalten.
Gestern gab es einen Vergleich und das ist ein bisschen unfair. Ich glaube, du hast es auf Instagram in unseren Stories gepostet, zwischen der Aufwärmarbeit von Paul Skeens und von Bartolo Colon früher. Und man muss dann schon sagen, dass im Laufe der Jahre die Leistungsdiagnostik oder die Aufwärmdiagnostik dann schon ein bisschen weiter nach vorne gegangen ist.
Aber auch daran, dass Bartolo Colon das überhaupt nicht brauchte.
Ja, ich wollte gerade sagen, also A, Big Sexy ist von sich aus gut, der muss sich nicht aufwärmen, der ist schon warm, also heiß ist er immer. Nee, das Lustige ist, dass er ja so quasi Hampelmann-Übungen ähnlich mit den Armen macht, also wirklich, es sieht komplett lächerlich aus, wird ihm aber geholfen haben damals, dass er dann pitchen kann. Und Paul Skeens mit Equipment über die Schulter, dass er quasi eine Wurfbewegung ohne Arm macht und macht da wirklich Riesendinge, die ihm ja dann auch helfen. Und Bartolo Colon fuchtelt einfach mit den Armen in die Luft und hat trotzdem eine gute Leistung gebracht.
Ich fand den Vergleich trotzdem ein kleines bisschen unfair. Das war nicht nett gegenüber Big Sexy. Allerdings Big Sexy hat in seiner Karriere viele gute Dinge getan, von daher.
Der ist doch jetzt, der ist doch verantwortlich für den Lauf der Mets, oder nicht? Ist das nicht so?
Das ist Grimace.
Ach, Grimace nicht.
Meinst du, Bartolo Colon steckt im Kostüm von Grimace?
Natürlich, das ist doch logisch.
Eine Geschichte haben wir noch, bevor
schon mal einen Home Run ins Left Field geschlagen.
Siehste.
Siehst du?
Oder die EM gewonnen. Also wirklich. Der muss ja erstmal was bringen.
Ja, so sieht's aus. Eine Geschichte haben wir noch und die ist beeindruckend. Ja, den Dodgers fehlten gestern und in dieser Woche einige Spieler, aber die Philadelphia Phillies haben die Serie gegen die LA Dodgers gesweept in dieser Woche und haben unterstrichen, dass sie wahrscheinlich im Moment das beste Team der National League sind, vielleicht sogar das beste Team der Liga. Die Phillies gegen die Dodgers, Florian, ist eine Serie Anfang Juli eine Statement-Serie? Ist das eine Serie, auf die wir oder in die wir mehr stecken sollten, als vielleicht drin ist?
Ja, weil es A gegen die Dodgers geht, das ist immer gut. Und weil du, wenn du gegen die Dodgers solche Serien gewinnst, einfach keine Angst davor haben musst, mit ihnen in eine Playoff-Serie zu gehen. Also jetzt geht es nicht darum, dass ich die Dodgers nicht mag, sondern es geht darum, dass du es ja schaffen musstest in den letzten Jahren, drei Spiele oder vier Spiele gegen die Dodgers zu gewinnen in kurzer Zeit. Und das war echt über die letzten 10 Jahre, muss man ja so sagen, immer nicht sehr einfach. Und wenn du schon... Wenn du vor der Trade Deadline, also ohne doch mal dich groß verstärkt zu haben, so eine Serie so deutlich und gut gewinnst, ist das ein Statement-Zeichen und wird das Selbstvertrauen der Phillies nicht schwächen, zumal ja auch die Aussagen seitens der Spieler und Verantwortlichen der Phillies auch wesentlich selbstbewusster als die letzten Jahre klingen. Also die haben ja schon, wenn man liest, was sie auf Instagram teilweise dann posten, so nach dem Motto, naja, das ist jetzt alles ganz schön, aber die World Series ist unser Ziel und nicht ein Sweep gegen die Dodgers oder bestes Team in der National League zu sein, sondern nein, World Series gewinnen, das ist unser Ziel und da hilft sowas, da hilft so eine Serie.
Ich finde das gut auch, dass die Philadelphia Phillies hier ganz offensiv dieses Jahr sagen, wir haben den Roster und wir haben ihn sogar noch verstärkt und es sind gute Leute bei uns und wir wollen dieses Jahr die World Series holen. Ist uns egal, wen die Dodgers alle geholt haben. Und wir müssen ja auch sagen, dass die Dodgers im Moment einige Spieler auf der Injury List haben. Wenn wir das gesehen haben in dieser Serie gegen die Phillies, Tyler Glasnow, Max Muncy, Yoshinobu Yamamoto ist auf der Injury List. Mookie Betts war nicht mit dabei. Also das ist schon... Aus Dodgers Sicht wäre ich allerdings jetzt auch nicht so unbedingt beeindruckt und würde jetzt sagen, oh, die Phillies, die werden uns dann auch in den Playoffs alles um die Ohren hauen, sondern die werden dann auch sagen, okay, im Moment spielen wir vielleicht nicht gut, aber es ist auch komplett erklärbar, wie wir spielen und dass wir im Moment nicht alle beisammen haben, also alle Spieler beisammen
haben. Ja, aber Schwarber und Harper haben jetzt auch nicht jeden Tag gegen die Dodgers gespielt, ne? Also Harper war auch einen Tag weg, also auch da kann man dann sagen, wir sind nicht mit unserem besten Team angetreten, ein Spiel und haben es trotzdem gewonnen. JT Realmuto ist auf der Injured List auch ein wesentlicher Spieler für die Phillies. Also du kannst es auch in die andere Richtung gehen. Bei den Dodgers ist es klar, wirklich, also ich habe ja, wenn du die alleine die Starting Pitcher nimmst, ist das ja auf der Injured List eine Lineup, die würde ich jeder mit Kusshand nehmen, und wenn sie nur auf der Injured List sind, weil das ist echt, also die Creme de la Creme der National League Pitcher. Klar ist das ein Nachteil. Manchmal sind es aber so Kleinigkeiten, weil auch wenn du jetzt Mookie Betts nicht dabei hast, das bedeutet doch auch, ja, fällt da mal ein Spiel in den Playoffs auf, gewinnen wir da nicht? Also solche Fragen stellen sich dann eher, weil auch bei den Dodgers ist klar, wo dieses Jahr hingehen muss, was das Ziel am Ende sein soll, und das ist der Ring. Und ich glaube, der Druck ist da noch wesentlich höher, und dann kann auch so eine Serie mal dazu beitragen, dass man dann irgendwann im Ende September, Anfang Oktober bei einer Serie gegen die Phillies genau über sowas nochmal nachdenkt.
Axel, also, Statement-Serie oder?
Ja, für mich absolute Statement-Serie. Vor allen Dingen, die Phillies kommen aus einer sehr, sehr schwierigen Serie gegen die Atlanta Braves, die sie verloren haben. Haben die letzten zwei Spiele gegen die Braves relativ deutlich verloren und schaffen dann gegen die Dodgers diesen, naja, ich will nicht Turnaround sagen, aber gehen in einen anderen Modus und lassen den Dodgers im Prinzip in drei Spielen keine Chance. Vielleicht kann man das zweite Spiel noch mit knapp argumentieren, aber das erste Spiel und das Spiel heute Nacht, das waren absolute Statement-Siege. Und wenn ihr jetzt sagt, jo, bei den Dodgers fehlt ja auch die Hälfte, wenn du ein Line-Up hast mit Shohei Ohtani, Will Smith, Freddie Freeman und Teoscar Hernandez im Top und Middle of the Line-Up, dann hast du immer noch individuelle Klasse am Schlag, die in dieser Dichte in der Liga so wahrscheinlich niemand hat im Moment. Außer vielleicht die Phillies. Und für mich ist es ein absoluter Statement-Sieg und für mich ist es ein absoluter Confidence-Boost für die Confidence-Boost für die Phillies. Ja, die Dodgers müssen jetzt nicht in Sack und Asche kriechen und müssen sagen, ach, es hat alles keinen Sinn mehr, wir können die Playoffs jetzt schon abschreiben. Nee, natürlich nicht. Aber die Dodgers sollten sich darüber bewusst sein, dass die Phillies ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner dieses Jahr sind und dass sie so schnell nicht weggehen werden.
Die Phillies, also ich glaube, dass das im Moment noch nicht so richtig viel zu sagen hat. Wir werden jetzt dann auch noch Richtung Trade Deadline gehen. Allerdings sage ich dann auch, eine Phillies-Serie gegen die Braves und danach gegen die Dodgers, das gab ein bisschen wohliges Playoff-Feeling, was wir dort mitbekommen haben. Und sowas könnten wir dann auch in der National League, in den National League Playoffs sehen. Und über die Braves spricht ja momentan nicht wirklich jemand, weil im Moment andere Teams dafür Aufsehen sorgen. Die Braves haben noch so ihr ein oder anderes Problemchen.
Ja, die Braves mit einer hervorragenden Serie gegen die Phillies. Das, das war auch sowas, vielleicht so ein Rosinen, so eine Rosinenserie für die Braves. Dass sie halt gesagt haben, ja, schreibt uns mal nicht ab, wir sind auch gut.
Ja, ja, genau, weil ja auch, na gut, jetzt auch da wieder das Gegenargument, ne? Harper und Schwarber waren nicht dabei bei den Spielen, die waren damit auf der IL. Aber nichtsdestotrotz musste auch die Braves erstmal gegen den Rest der Phillies-Lineup bestehen Braves und gerade auch gegen das Pitching.
Die Braves gegen die Phillies ist eine andere Serie als die Braves gegen die Diamondbacks. Und wenn du dir jetzt die letzten Auftritte der Braves gegen die Diamondbacks anguckst, dann kommt mir das so vor, als würden sie diese Serie anders angehen als die Serie gegen die Phillies.
Ich glaube auch, dass die Braves eine Statement-Serie gegen die Phillies eher brauchten als die Phillies eine Statement-Serie gegen die Dodgers, weil die Phillies spielen insgesamt eine sehr gute Saison. Die Braves haben gegen ein richtig, richtig gutes Team. Und ja, also ich glaube, dass wir alle drei Teams dann in der in den Playoffs dann wiedersehen. Und das ist jetzt keine, das ist nicht die boldeste Prediction, die ich in meiner Just Baseball-Karriere gebracht habe.
Ich weiß, du hast immer noch Hausverbot in Houston. Also ich würde mit solchen Aussagen echt aufpassen.
Ja, Andreas. Aber das hier ist, das ist hier ist nicht so bold wie damals hier in Houston. Naja, das kann man auch darüber diskutieren.
Übrigens dafür, wenn hier im Hintergrund Bohrgeräusche zu hören sind, das liegt an Renovierungsarbeiten im Haus. Es tut mir leid, ich kann das nicht unterdrücken.
Ich habe es nicht gehört.
Das ist gut. Ich sehe nur einen kleinen Ausschlag bei mir im Programm. Deswegen wollte ich es erwähnen, falls es jemand hört. Es gibt ja Leute mit besseren Ohren da draußen.
Lasst uns durch die Divisionen gehen und jetzt mache ich wo ich euch nicht darauf vorbereitet habe. Wir starten in der National League West. Die LA Dodgers führen dort mit 55-39, dahinter die San Diego Padres 49-47, dahinter die Diamondbacks 47-47, die San Francisco Giants mit 45-49 und die Colorado Rockies mit 33-61. Ich hätte vor der Saison, ich weiß gar nicht, ob einer von uns dreien diese Tabellensituation vorher so getippt hat. Das könnte tatsächlich genauso geschehen sein, dass jemand sagt, der Dodgers an 1, Padres an 2, Diamondbacks an 3, Giants an 4, Rockies an 5. Florian, ist in irgendeiner Weise etwas auffällig für diese National League West für dich?
Ne, wir haben alle drei die Padres schlechter als zum jetzigen Zeitpunkt getippt. Also wir, Axel und ich, haben sie auf 4 gesetzt sogar nur. Das ist auffällig, finde ich, dass die Padres nach dem schwierigen Start es geschafft haben, nicht an die Dodgers ranzukommen. Das kann man nicht sagen bei 7 Spielen zurück, aber zumindest in der Wildcard wieder gehörig mitzuspielen. Das Ganze leise und unspektakulär, finde ich. Also es gab ja keinen Trade, der das dem zugrunde lag. Ne, das hatten wir ja vor 2-3 Jahren, als Juan Soto kam zum Beispiel, dass da ja auch offensichtlich etwas gemacht wurde. Eher hier, ja, die Spieler, die jetzt noch bei den Padres sind, bringen ihre Leistung besser als davor. Sie haben ihre Run Differential positiv gestaltet in dieser, also in diesen Wochen, die sie jetzt wirklich gut sind. Das ist auffällig. Unauffällig oder wie geplant, glaube ich, ist es so, dass die Diamondbacks diesen World Series Hangover haben, sich jetzt aber anscheinend ein bisschen gesettelt haben. Sie sind also zurück bei 500. das ist dann nicht auffällig, sondern konnte man ja auch so ein bisschen erwarten. Haben wir häufig schon gesehen, dass die es ja gerade in der regulären Saison schwer haben, dann nach einer World Series Teilnahme. Ich hätte da mir ein bisschen mehr erwartet. Das finde ich auch, wenn ich so jetzt so durch die Division gehe und sage, was ist das Positive, was ist das Negative? Das Negative sind definitiv die Giants. Die hätte ich stärker erwartet. Hat sich aber durch Verletzungen nicht ergeben. Und dass die Diamondbacks trotz ihrer schlauen Offseason so ein bisschen auf der Stelle treten. Das würde ich so als Enttäuschung sehen. Als Überraschung tatsächlich die Padres. Wie gut sie diesen Turnaround geschafft haben und dass die Dodgers sind. Ich glaube, das überrascht niemanden, ne? Also trotz aller Verletzungen, 7 Spiele vorne, zweitbestes Team der National League, Hut ab.
Also ich habe gedacht am Anfang der Saison, dass die Padres und die Diamondbacks wirklich große Probleme haben würden. Was bei den Padres auffällig ist, ist Xander Bogaerts, der überhaupt nicht aus dem Knick kommt. Der ist jetzt schon seit längerem auf der Injury List. Aber sie mussten dann einige Verletzungen dann auch verkraften. Sie haben jetzt zwar die letzten 4 verloren, aber insgesamt haben sie meiner Meinung nach einen schönen Turnaround geschafft. Sie haben sich ja auch Luis Arraez geholt, der allerdings noch nicht so performt, wie sich das die San Diego Padres gerne vorstellen würden mit einem über 300er Betting Average. So haben sie sich vorgestellt, wie er das vorher bei den Marlins gemacht hat. Das macht er im Moment noch nicht, beziehungsweise bei den Twins. Und jetzt ist das Lineup allerdings momentan wirklich gut dabei. Wie gesagt, die letzten 4 verloren. Aber ansonsten finde ich den Turnaround ganz gut. Und bei den Diamondbacks, sie haben letztes Jahr schon mit wie viel Siegen, 86 Siegen oder was, die Playoffs erreicht und sind dann am Ende in die World Series eingezogen. Die Playoffs sind dann auch so ein ganz kleines bisschen von Zufall bestimmt, welches Team läuft gerade heiß. Und ich finde an dieser Division momentan nichts überraschend. Die Rockies sowieso auf Platz 5 und ich hatte, glaube ich, auch die San Francisco Giants vorher auf Platz 4.
Auf
2 hat sie sogar. Also es ist total überraschend, dass die Giants im Moment so weit hinten liegen. Ich finde im Moment tatsächlich nicht so richtig was überraschend. Axel, wie geht's dir?
Ich bin fast eurer Meinung. Ich glaube, dass dieser in Anführungsstrichen Turnaround der Padres etwas ist, wo wir wahrscheinlich aus historischer Sicht nicht mitgerechnet haben, weil wir dachten, jo, die Padres sind schon ein bisschen so eine kleine Diva, ne? Dass man, wenn man sagt, die Yankees und die Dodgers, das sind so die großen Diven, sind die Padres sind schon so eine Hintergrundsängerin, die aber auch mal in den Vordergrund will. und sagt, hier, ich habe auch Fieber. Ich möchte auch nicht die Treppen gehen. Und dass sie das in dieser Saison so ein bisschen abgelegt haben, ist ja tatsächlich einigermaßen erstaunlich. Und dass sie jetzt nicht mit 15 Spielen über 500 dastehen, liegt natürlich an dem ja sehr durchwachsenen Frühjahr, wo wir schon gedacht haben, ach du liebe Güte, geht das schon wieder los. Ich bin sehr, sehr gespannt, was AJ Preller jetzt macht in der Trading-Phase und ich bin sehr gespannt, wie es mit AJ Preller weitergeht, wenn das bei den Padres nicht hinhaut mit den Playoffs, beziehungsweise wenn sie dann schon in der Wildcard-Series rausfliegen. Ich bin gespannt, was sie bereit sind aufzugeben für Starting-Pitching, weil sie brauchen Starting-Pitching und sie brauchen Starting-Pitching sicherlich deutlich mehr als jeder andere Contender um die Playoffs in der National League. Und ich bin wirklich gespannt, wie viel sie bereit sind aufzugeben für dieses Starting Pitching. Ist es eine Saison, wo man sagt, Leute, wir sind gut dabei, wir haben eine sehr, sehr realistische Chance auf die Playoffs und wir verstärken uns jetzt so, dass wir vielleicht 2 oder 3 Prospects weggeben, die wir sonst nicht weggenommen hätten? Oder sagen sie, bleibt AJ Preller dabei und sagt, nein, wir geben keine Top Prospects weg, auch nicht für Top Starting Pitching. Ich bin wirklich gespannt, was da passiert. Und das ist für mich tatsächlich die spannendste Geschichte, dass die Dodgers vorne stehen. Ja, ist halt, wie gesagt, nicht irgendwas, wo man jetzt groß drüber reden muss, dass die Dodgers das beste Lineup und das beste Pitching am Anfang der Saison hatten. das ist ja klar, dass sie jetzt eine Injury Rotation haben, wo andere Vereine von träumen. Es ist auch klar, es ist nur nicht so, dass die Dodgers für mich irgendwie jetzt die Sterne vom Himmel spielen. Also es ist nicht so, dass ich mich auf Dodgers-Spiele freue und sage, oh, das ist aber das Must-Watch. Die Dodgers spielen heute bei den Colorado Rockies. Oh, das muss ich aber gucken. Nee, so eine Highlight-Serie gegen die Phillies oder so, ja, von mir aus. Aber ansonsten sind sie halt ein Team wie jedes andere auch, was ein bisschen besser aufgestellt ist.
Und, ja, aber sobald die Verletzten zurückkommen, ist das wieder das drei- oder vierköpfige Biest.
Ne? Ja, ja, solange das, aber ich...
Das sehe ich dann in den Playoffs noch lang genug.
Ja, ja.
Ja, ja, also genau. Aber sie sind bis dahin ja in einer fantastischen Position. Das wollte ich damit sagen.
Ja, ja,
also,
ja, natürlich.
Ja, und ich finde, das, was Axel sagt, beschreibt die Dodgers, und vielleicht ist es auch ganz gut so. Ich glaube, das beschreibt die bisherige Saison sehr, sehr gut. Und vielleicht tut es auch mal gut, dass man nicht das Nonplusultra der Liga ist, sondern ein immer noch fantastisches Team und mit zu den absoluten Contendern rund um den Teilnahme der World Series der National League ist. Alles klar, aber nicht dieses, oh mein Gott, die Dodgers kommen und es ist Spektakel und Bohai, sondern dass es vielleicht ein bisschen ernster ist. Ich weiß nicht, ernst genug nehmen sie es ja alle, das weine ich nicht, aber so ein bisschen, ich weiß es nicht, nicht mehr dieser klare World Series-Teilnehmer, den wir alle in den letzten Jahren haben wir immer die Dodgers in die World Series getippt und ich vielleicht tut es ihnen mal ganz gut. Ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn dann nur ein, zwei von denen ja wieder zurückkommen von der Injured List, ne? Weil selbst Max Muncy ist ja auch schon länger weg und Jason Hayward dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Auch jetzt nicht der absolute Top-Spieler mehr, aber den auf der Bank würde ich sofort nehmen. Und ich glaube auch, was wir vielleicht noch zur Trade Deadline sagen müssen.
Keine Ahnung. bei den Kansas City Royals sind gerade Köpfe geplatzt. So.
Ich würde, es ist sehr, sehr spannend, ob die Dodgers dann überhaupt noch was zur Trade Deadline machen, weil im Grunde müssen sie ja nur alle gesund werden und dann ist das Team super aufgestellt. Ja. Aber da ist halt das Fragezeichen, wie lange braucht denn der jeweilsjenige, bis er zurückkommt? Und da bin ich gespannt, ob sie zum Beispiel überhaupt auf dem Starting-Pitching-Markt aktiv werden. Weil eigentlich müssten sie nicht. Aber wenn die Prognose für einige Pitcher dann nicht so gut aussieht, vielleicht erwartet, kann man da noch mal schauen.
Ja, vielleicht tut es ihnen ganz
Starting Pitching weg, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist die Bayern München Taktik. Ja, du bist bei uns Nummer 7, aber verdienst dreifache. Ist ja okay.
Vielleicht tut es ihnen ganz gut, nicht im Moment zu den absoluten Top-Favoriten zu gehören. Florian hört sich an, wie der Vater der Torben Björn gerade für 3 Tage mal Hausarrest gegeben hat. Vielleicht tut es ihm dann auch mal ganz gut.
Kann auch eine Chance
sein. Ja, genau. Ich
mach's dir doch was gut, anderes.
Ich möchte doch auch, dass sie besser werden, die Dodgers, jedes Jahr.
Ach ja. In der National League Central bietet sich ein durchaus diverseres Bild als das, was wir vorher vielleicht dann gesagt haben. Die Milwaukee Brewers führen mit 54 Siegen und 40 Niederlagen, sind nur einen Sieg hinter den Los Angeles Dodgers momentan. Die St. Louis Cardinals auf Platz 2, die haben sich ganz stickum nach oben gespielt, 48-44. Die Pittsburgh Pirates 45-48, die Chicago Cubs 45-49 und auch die Cincinnati Reds 45-49. Die Cincinnati Reds auf Platz 5, nur 3 Spiele hinter einem Wildcard-Platz. Ich erwarte, um mal gerade das vorwegzunehmen, ich erwarte hier eine ganz wilde Trading-Deadline hier in der National League Central, weil sich alle 5 Teams noch große Chancen ausrechnen können auf die Playoffs. Die Cincinnati Reds haben Eddie De La Cruz, der die Highlight-Reels befüllt und der so ein bisschen für die Stimmung sorgt und der so ein kleines bisschen dafür sorgt, dass in Cincinnati mal wieder Aufbruchstimmung herrscht. Und ich glaube auch, dass da eine ganz gute Stimmung herrscht in Cincinnati. Man möchte gerne vielleicht 2, 3 Siege besser sein, aber insgesamt passt das. die Chicago Cubs vielleicht so ein kleines bisschen unter Wert. Sie hatten einen guten Start meiner Meinung nach. Jetzt allerdings hier wieder im Basement dieser National League Central. Die Pittsburgh Pirates sind auf einem guten Weg und sie haben alle 5 Tage Paul Skeens und das alleine füllt dieses Stadion, dieses wunderschöne Stadion. Die St. Louis Cardinals mit ihrem alternden Roster und Nolan Arenado wird leider tatsächlich nicht jünger und man sieht es jetzt und auch Paul Goldschmidt wird nicht jünger. Und trotzdem liefern sie im Moment ab und sind im Moment auf einem Wildcard-Platz. Und da bin ich eigentlich sicher, dass sie was Richtung Trading-Deadline machen werden. Und die Milwaukee Brewers, denen geht so richtig gut. Und damit habe ich nicht gerechnet, nachdem sie Corbin Burnes verloren haben vor der Saison. Und haben trotzdem, Josh Hader haben sie auch noch verloren. Und trotzdem sind sie im Moment auf Platz 1. Das ist eine ganz große Leistung von den Milwaukee Brewers. Denen gebe ich eine von den Noten 1, die wir eigentlich in diesem Halbjahreszeugnis vergeben wollten. Axel, wie gehst du mit dieser National League Central um?
Sie ist ein bisschen das, was wir erwartet haben. Sie ist diese enge Division, die, ich sag mal, nur sehr punktuell Highlights setzt, aber die wirklich sehr, sehr eng und sehr umkämpft ist. Das hatten wir ja erwartet, dass wir hier eigentlich eine Division haben, wo alle 5 Mannschaften fast auf Augenhöhe spielen. Ich weiß nicht, ob ich mir so eine wilde Trading-Deadline erwarte wie du, weil wir hier von Teams sprechen, die eigentlich nicht für diese Blockbuster-Trades bekannt sind, wenn wir jetzt einfach mal die Cubs vielleicht außen vor lassen. Und die Cubs sind das einzige wirklich Big-Market-Team in der National League Central. Der Rest ist ja eher so ein bisschen Spielerentwicklung, gute Farm, Tiefe des Kaders. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir da eine super wilde Trading Deadline erfahren werden. Aber ich habe auch schon daneben gelegen in diesen 12 Jahren, wo wir Just Baseball machen. Die Milwaukee Brewers sind für mich auch ja fast schon die positive Überraschung. Ich finde, sie spielen einen unglaublich soliden Baseball. Sie spielen einen Baseball, der besser ist als der Rest der Division. Das ist tatsächlich so. Diese 6 Spiele sind schon ein ziemlicher Indikator dafür, dass sie halt, oder 5 Spiele, dass sie halt wirklich diese 5 Spiele besser sind. Cardinals kannst du nicht einschätzen. Nie. Die können zum Halbjahr, können die in 7 Fächern versetzungsgefährdet stehen und dann am Ende ein 1-0-Abi machen. Das ist sehr, sehr schwierig.
Die Pirates. Das geht nicht, das habe ich getestet.
Ja, okay. Ja, im Abi geht's nicht, aber in der, nee. Also in der Mittelstufe geht's.
Ja. Auch das habe ich getestet. Als unmöglich am Ende dargestellt.
Das ist technisch unmöglich. Wir hängen da noch die Noten aus dem ersten Halbjahr nach.
Ja.
Und dann die individuellen Geschichten, Paul Skeens bei den Pirates und Ellie De La Cruz bei den Reds. Das ist das sind halt Sachen, für die man einschaltet. Ne, das ist halt etwas, wo du sagst, ja, das möchte ich sehen. Das ist halt genau das, was den Sport attraktiv macht. Übrigens sehr lustige Geschichte zu den Cincinnati Reds habe ich diese Woche gelesen, als sie 76 die World Series back to back gewonnen haben, gab es großen Ärger im Clubhouse. Beziehungsweise im Front Office, weil die damalige Besitzerin sie hat ihnen gesagt, wir wollen nicht sweepen, Leute, wir brauchen noch das 5. Spiel, wir brauchen die Kohle. Und das hat die Mannschaft, der war das egal. Die hat
Pete Rose hat wahrscheinlich auf das andere Team, auf das eigene Team gesetzt.
Wahrscheinlich. Und dann haben sie einen Sweep in der World Series gehabt und haben 4-0 gewonnen. Und daraufhin sind alle Feierlichkeiten in Cincinnati abgesagt worden, weil die Dame, also die Besitzerin, so sauer war, dass sie gesagt hat, jo, jetzt verdiene ich kein Geld mit Spiel 5, jetzt könnt ihr selbst sehen, wie ihr feiert. Und dann sind sie in irgendeinem Burgerladen gegangen.
reicht ja auch manchmal, guter Burger. Habt ihr das Debüt von Rhys Hinds bei den Reds mitbekommen, dass er zwei Spiele hintereinander, also in seinen ersten beiden Spielen hintereinander gleich jeweils einen Home Run geschlagen hat? Und im zweiten Spiel mit einem Double, glaube ich, kurz vorm Cycle stand. Also da kommt schon wieder was nach und ich glaube, deswegen wird da nicht übertrieben werden bei den Reds. Ne? Ich glaube, sie tun was zur Trading Deadline, sie haben aber meiner Meinung nach jetzt nicht dieses, oh Gott, wir müssen jetzt die fünf Top-Leute aus denen, auf den Positionen, die wir brauchen, holen, nee, sondern.
Das glaube ich auch nicht. Das glaube ich
nicht. Sie werden was tun, davon gehe ich aus, weil das ist das Spannende insgesamt an der National League, das, was du angesprochen hast. Also bis auf die Nationals, Rockies und Marlins haben alle anderen Teams der Liga noch Chance, an den Playoffs teilzunehmen. Und deswegen glaube ich auch, dass das zur Trading Deadline mehr in der National League geben wird. Die größeren Dinge, glaube ich, werden wir in der American League sehen. Aber es wird schon einiges getan werden müssen, weil du, ne, jetzt guck dir die Mets an, ne, die sind zurückgekommen, nicht wie Kai aus der Kiste, sondern wie Grimace aus der Kiste, und selbst die Cubs, ne, haben jetzt vier Spiele hintereinander gewonnen, und auch nicht gegen irgendjemanden, sondern gegen die Orioles, einen Sweep gegen die Orioles geschafft und sind nur drei Spiele zurück und das, ich gehe ganz fest davon aus, dass alle diese Teams was zur Trade Deadline machen werden. Es wird aber nicht jetzt so ein Blockbuster-Mega-Trade geben. Da bin ich ganz bei Axel.
Aber dass das viertschlechteste Team der National League drei Spiele hinter einem Wildcard-Platz ist, ist erstens ein Verdienst des neuen Playoff-Formats und ist zweitens, finde ich, eine ganz fantastische Nachricht für uns Baseball-Fans. Weil das wird... Wenn das so bleibt bis, ich sag jetzt mal Mitte August oder so, dann wird das eine wilde Zeit, dann werden das wilde letzte sechs Wochen und was Besseres kann diesem Sport gar nicht passieren. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan, dass es die dritte Wildcard gibt und das hat diesem Format und das hat dieser Liga meiner Meinung nach extrem gut getan und das wird dann auch zu einer wilden Trade-Deadline führen. Also wer da was macht, das ist mir egal, aber ich glaube, es wird zu einer wilden Trade-Deadline führen, weil wir haben im Moment in der National League genau drei Seller.
Mhm. Ja, oder wir sind eine Niederlageserie der Pirates, der Reds, der Giants, der Cubs entfernt, dass die jetzt vielleicht nicht Mega-Seller werden, aber sagen, ach, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch ein, zwei Prospects einsammeln können, weil unser Bullpen hat noch jemanden, der da und da gebraucht wird. Unser Starting-Pitcher 3, der wird gebraucht, da können wir was für bekommen. Also auch das macht ja die Spannung genauso aus. Ne? Wir haben noch wir haben jetzt, glaube ich, noch vier Spiele, teilweise drei bis vier Spiele pro Team bis zum All-Star-Break und danach, glaube ich, dann noch irgendwie eine Woche Baseball und da kann noch so viel passieren, sich noch so viel verschieben, denn ganz ehrlich, letzte Woche oder vorletzte Woche hätten wir nicht gedacht, dass die Mets nochmal relevant werden in den Playoffs, das sind sie jetzt und die werden auch irgendwie auftreten auf der Trade-Deadline, zur Trade-Deadline, weil sie das jetzt nicht mehr loswerden wollen und das macht das echt spannender als die American League, wobei, wenn ich jetzt das Niveau der beiden Ligen vergleichen müsste, ich glaube, dass wir die wesentlich besseren Teams in der American League haben.
Wir gehen gleich auf die American League.
Genau.
Ich wollte eigentlich, also wir haben über die Philadelphia Phillies gesprochen, in der National League East, die führen mit 61 und 32. Alles im Reinen an der Freedom Bell. Dahinter die Atlanta Braves 51-41. Die New York Mets mit 47-45 haben, seitdem Grimace den Ceremonial First Pitch geworfen hat, einen 700er Winning Average, beziehungsweise 70% ihrer Spiele gewonnen. Die Washington Nationals bei 42-52 und die Miami Marlins im Moment bei 32-61. Und ich möchte so ein kleines bisschen die New York Mets, wenn sie nicht Grimace schon hätten, mit den beiden Schakalen aus König der Löwen vergleichen. Eine ist komplett verrückt, dieser eine Schakal, also der guckt halt immer ganz verrückt und eigentlich sind sie ganz liebenswert, aber irgendwie komplett Banane. Und die Mets sind so ein bisschen die Schakale aus König der Löwen, möchte ich den kruden Vergleich bringen, weil im Moment ist da eine enorm gute Stimmung im Clubhaus bei den New York Mets. Und die Mets schwanken ja und auch die Fans schwanken ja zwischen dieses Jahr ist aber unser Jahr und dieses Jahr holen wir die World Series und reißt den ganzen Bums ab, meldet das Team ab, bitte kein Baseball mehr in New York, jedenfalls nicht bei uns im Mets Stadium und macht da ein Fußballstadion draus. Das sind ja die beiden Extremen. Dazwischen bewegt sich ja kaum etwas bei den New York Mets. Und im Moment sind sie wirklich gut drauf und vor allen Dingen Brent Nimmo, ein Eigengewächs, haut alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, aus dem Stadion. Und das ist einfach im Moment eine sehr coole Geschichte und mir gefällt das. Mir taugt das momentan. Wie geht's euch?
Ja, also ich kann die Schakale jetzt nicht kommentieren, weil ich es tatsächlich nicht kenne. Aber wenn du in der Wikipedia unter Bipolar nachguckst, ist da halt einfach ein Logo von den Mets.
Mit Grimace.
Purple Blob. Takes us to greatness.
Ja. Ja, wir haben liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bei Instagram so eine Story verteilt, so die Mets haben, die Yankees haben 55 Siege und sagen, schmeißt den Manager raus, ja. Lasst es, die Red Sox haben, keine Ahnung, was waren es zu dem Zeitpunkt, 50 Siege und ja, wir sind relevant und die Mets stehen bei 500 zu dem Zeitpunkt und sagen, wir werden die Welt beherrschen und hail the Blob. Und also man kann das ja jetzt, es muss ja diese Serie gewesen sein, als er diesen First Pitch gemacht hat. Ne? Also irgendwas muss ja drumherum passiert sein. Ich weiß nicht, habt ihr was gehört, ob es ein Team-Meeting gab, ob es vielleicht eine Ansage seitens der Führungskräfte der Franchise gab oder so. Also es kam halt nicht so richtig, oder mir ist nicht so richtig klar, warum dieser Turnaround stattgefunden hat. Dann wir haben die Mets vor der Saison ja jetzt auch nicht super schlecht bewertet alle. Wir haben aber auch nicht gesagt, dass sie sehr viel reißen. Ne? Also Andreas und ich waren mit Platz 3 noch am positivsten. Axel meinte, nee, sogar die Marlins werden besser als die Mets dieses Jahr sein. Und irgendwie haben sie jetzt diese Kurve bekommen. Und natürlich passt das genau zu dieser Franchise. Es passt darum, dass Pete Alonso immer noch keinen Vertrag hat. Dass eben jemand wie Brandon Nimmo plötzlich die Offensives reißt und nicht Francisco Lindor, dem man den großen Vertrag gegeben hat. Ne? Also das sind ja alles so diese kleinen Geschichten, die jetzt dazu beitragen, dass sie wieder relevant sind und wir natürlich super gerne dahin gucken, weil wir wissen, geht es in die komplett andere Richtung, werden wieder Papiertüten verteilt und auf den Kopf aufgezogen in New York. Ja. Also das ist ja genau dieses Fantastische, was die Mets einem immer bieten.
Ja, das macht so unglaublich viel Spaß.
Aber wenn man sich allein die Zahlen anguckt, der Mets, dann, ja, spielt natürlich die erste Hälfte der Saison spielt noch eine Rolle. Also Brandon Nimmo hat von den Zahlen her einfach jetzt keine All-Star-Saison. Er macht aber in den letzten 3 Wochen holt er das raus und es kommt, es fühlt sich so an, als wäre da ein absoluter Superstar am Werk. Vielleicht ist er das auch, aber es ist halt einfach nur, naja, also die
OPS der Mets der letzten 30 Tage, bestes OPS der National League. Also nur die Twins und
30 Tage.
Ja. Ja. Und die Red Sox, ne, drittbest übrigens, also auch fantastisch. Und selbst die Phillies sind nicht so gut gewesen. Also das zeigt eben, die haben richtig, richtig aufgedreht. Ne?
Sie sind aber, und da bleibe ich bei, von den reinen Statistiken sind sie eigentlich Durchschnitt. Und zwar im Hitting-Durchschnitt, im Pitching sogar Unterdurchschnitt. Und dass sie jetzt diese Grimace-Story haben, ist halt irgendwie, ja, das ist halt was sich selbst verselbstständigt und was du halt ja rational nicht erklären kannst. Da dieser Zwei-Spiele-Sweep gegen die Yankees in der Subway Series, das war halt etwas, das waren spektakuläre Spiele, die einfach sehr, sehr großen Spaß gemacht haben und die halt in New York und für die Base der Mets halt für 3 Wochen für Sprachstoff gesorgt haben, für Redestoff gesorgt haben, dass man halt sagt, wer soll uns denn jetzt überhaupt noch schlagen? Hast du die 2 Spiele bei den Yankees oder gegen die Yankees gesehen? Und wenn man sich dann die letzten Serien anguckt, Ja gut, sie haben jetzt die Washington Nationals gesweept in den letzten drei Spielen, aber davor, das waren ja jetzt keine Serien, wo du sagst, ach du liebe Güte, die New York Mets sind das Team der Stunde. So ein Split gegen Pittsburgh, davor eine Vier-Spiele-Serie, Split gegen die Nationals, davor haben sie eine Serie gegen die Astros verloren. Aber es spielt alles keine Rolle, weil du diese übergeordnete Story hast. Da stand ein pinkes Maskottchen und seitdem läuft alles. Vielleicht ist es einfach, ja, vielleicht ist es ein Mindgame. Mhm.
Nichts anderes. Klar ist das ein Mindgame.
Ja, ja.
Ich bin Florian, kannst du vor Axels Monolog irgendwie so eine kleine Warnung für Mets-Fans mit reinbringen, dass Axel hier Wasser in den Wein gießt und
das muss er überhaupt nicht machen.
Warum? Diesen Wodka Energy Drink, den die Mets momentan literweise kübeln.
Die Sache ist, ich genieße die Mets doch auch.
Ja, wir
aber
alle.
Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wo ich halt denke, ach du liebe Güte.
Scheiß Objektivität.
Kommt mal wieder runter. So. Weiß ich nicht. Brent Nimmo haut alles weg. Das ist der absolute Wahnsinn. Jo, ja. 2,50er IA, ey.
Ja, Betting Average. Er hat in den letzten 30, okay, letzten 30 Tagen ein 4,23er on Base Percentage. Das ist einfach nicht schlecht.
Ja, und, ja, nee, ich sag auch nicht, dass es schlecht ist. Es macht halt auch Spaß. Ist doch klar.
Eine Mets-Saison ist einfach ein durchgehender Fiebertraum. Und momentan schlägt es ein bisschen höher aus. Im Moment sind wir bei
zu nennen vielleicht bei den Mets auch noch Francisco Alvarez. Wir haben in dieser Saison so viel über Catcher geredet. Auch da, ne, in den letzten 30 Tagen hatte ich jetzt mal die Statistiken. Ein 360er Average, 1043er OPS, On-Base-Percentage von über 400, also 443 sogar. Also neben Brent Nimmo jemand, der gerade richtig, richtig heiß läuft. Also ja, und es ist eben nicht Lindor, es ist nicht Alonso, aber es sind die anderen mal. Und das macht es vielleicht dann auch etwas nachhaltiger. Denn sollte Alonso und sollte Lindor wieder zu seinen normalen, also zu den ganz normalen Liga-Leistungen zurückkommen, die sie die letzten Jahre gebracht haben, dann fällt ja nicht so viel mehr ab. Ne? Dann muss halt nicht mehr der arme Nimmo alles tragen oder der Alvarez, sondern können es die anderen machen.
Wir müssten mal einen Hörer fragen, der ein fotografisches oder beziehungsweise audiovisuelles Gedächtnis hat, ob es in der Geschichte von Just Baseball schon mal die Wortkombination Mets und Nachhaltigkeit gab.
Doch, wir hatten, als sie in der World Series standen, ich glaube, da haben wir mal sowas angedeutet.
Ja, genau,
dass es
weil
sein
wir gesagt
könnte,
haben, das ist ja nicht nachhaltig.
Ja, genau. Ja? Also vor allen Dingen ist das auch 9 Jahre her.
Ja, aber ganz kurze Sache. Wisst ihr, für wen dieser Höhenflug der Mets tatsächlich sehr, sehr schlecht ist? Für die Padres. Weil wenn wir auf den Starting-Pitcher-Markt oder auf den Pitching-Markt gucken, wenn die Mets jetzt zur Trading-Deadline sagen, wir müssen unser Pitching noch ein bisschen breiter machen. Wir müssen von diesem Vierer oder Fünfer ERA, den wir im Moment haben, runter, um in die Playoffs zu kommen und eventuell dann auch in den Playoffs eine Chance zu haben. Dann nimmst du halt als New York, hast du als New York einen anderen Markt als San Diego. Und wenn die konkurrieren, Ich wäre als AJ Preller wäre ich eher sauer, dass die Mets da diesen Turnaround geschafft haben. Aber
auch der Druck wird nicht kleiner dann auf ihn, genau, wenn da solche Konkurrenten mit in dem Markt jetzt fischen, der ja sehr klein ist. Ihr habt es gerade erwähnt, in der National League gibt es nur 3 klare Seller zu dem jetzigen Zeitpunkt. Und das heißt, dass der Markt ja auch immer kleiner wird mit jeder Serie, die eben die Mets oder die Cubs oder die Reds gewinnen. Es wird immer kleiner, es wird für jeden General Manager immer schwieriger, was zu machen. Die Mets haben ja jetzt Phil Mato von den Rays bekommen, also die haben ja schon eine Kleinigkeit getan, ne? Aber ich denke auch, da wird noch ein bisschen was passieren.
Erinnert ihr euch noch an den wie hieß er denn? An Matt Harvey bei den Mets?
Ja, The Dark Knight.
Genau, The Dark Knight, der ja diese Wundersaison hatte und danach, da nie mehr dran anknüpfen konnte an diese ja. an diese unglaubliche The Dark Knight Saison. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir das gerade wiederholt sehen mit Edwin Diaz.
Das kann gut sein, ja.
Ich fand auch seine Auftritte nach der Verletzung waren, also ich habe ihn in der Serie gegen die Cubs hier zusammen mit meiner Frau gesehen, wo dann das war gegen die Giants, wo er tatsächlich auch die Spiele verloren hat, ne? Also wo es nicht irgendwie war, oh, gut, er hat uns irgendwie noch geholfen, sondern nee, der hat tatsächlich die Serie verloren. Und ich bin gespannt, ob er diesen Hype aus dem vorletzten Jahr, der da am größten war, ob er nicht überhyped war, sondern vielleicht einfach nur ein guter Closer ist und nicht dieser, oh wow, ne, wir haben ein extra Lied für ihn, was für ein Spielen Closer ist. Da bin ich auch sehr gespannt. Das könnte echt sein.
Die Mets also im Moment, beherrschen sie die Schlagzeilen in der National League East und die Philadelphia Phillies, über die haben wir eben gesprochen. Die Atlanta Braves im Moment eher unauffällig. Die Washington Nationals, glaube ich, sind auf Kurs. Sie haben in ihrem Trade mit Juan Soto durchaus gute Leute bekommen, die sie jetzt gerade entwickeln und die Miami Marlins, gut.
Wer geht denn von den Marlins weg? Geht Chisholm weg?
Ja, das glaube ich schon.
Geht der wie raus wie ein Milchzahn, hattest du es gesagt, oder? Andreas, letztes Jahr?
Raus wie ein Milchzahn, genau. Hm? Ja. Brian De La Cruz geht auch weg. Also das Problem ist halt, für den DH ist der Markt eher etwas kleiner. Ja? Ja. Ich glaube nicht, dass Josh Bell einen Abnehmer findet. Ich glaube nicht, dass Jake Berger einen Abnehmer findet. Ich könnte mir vorstellen, dass Nick Gordon noch geht, was das Line-Up angeht. Wenn wir müssen im Pitching müssen wir gucken, da sind die Marlins, glaube ich, etwas defensiver, was das angeht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Leute wie Trevor Rogers oder Ryan Weathers gehen, aber da wollen sie ja schon einige Spieler dann auch gerne behalten.
Richtig viel für?
Nö.
Aber
das ist ja den Marlins jetzt erstmal egal.
Genau, und der Bedarf ist ja viel größer. Wie ich gesagt, der Markt ist super klein, was Starting Pitcher zur Trade Deadline angeht. Ich gehe mal davon aus, dass man in diesem Jahr für mittelmäßiges Pitching mehr bekommt als die letzten Jahre. Und ich glaube, das wird der Vorteil der Braves sein. Ne? Sie haben selber genug junge Pitcher, Starting-Pitcher, die mit denen sie in den nächsten Jahren weiter zusammenarbeiten können. Und das, was jetzt, wenn es Angebote gibt, die werden definitiv nichts ablehnen.
Das glaube ich auch nicht. So
ich kann gar nicht ablehnen. Nee. Geben Sie mir einfach was zu haben.
Genau.
So eine freiwillige Spende.
Jeder zahlt. Take was er all will. My money.
Damit können wir doch einfach auch mal in die American League gehen, oder? In der American League West ist ein sehr, sehr, sehr enges Rennen, allerdings auf eher niedrigem Niveau entstanden. Die Seattle Mariners führen mit 52 und 43, dahinter die Houston Astros 49-44. Die haben sich nach einem katastrophalen Start aber sowas von wieder gefangen. Dahinter die Texas Rangers, die im Moment noch wirklich in ihrem Hangover-Jahr sind von der World Series. Dann die Los Angeles Angels, seit Mike Trout weg ist, geht gar nichts mehr. Und die Oakland Athletics, die eigentlich relativ coole Saison spielen, möchte ich einfach mal sagen, 35 und 60. Axel, die Houston Astros sind nicht klein zu kriegen.
Nein, sie sind nicht klein zu kriegen und es ist für mich in der Analyse halt einfach auch nicht zu erklären. Wirklich nicht. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Das Pitching der Houston Astros ist kein Elite-Pitching dieses Jahr. Es ist nicht so, dass du sagst, wir haben die Houston Astros unter den Top 5 Pitching Teams in der Liga. Das ist es auf gar keinen Fall. Dass die Offensive, das Batting ist von den Runs her auch nicht das, wo du sagst, ja, natürlich sind die auf Playoff-Kurs oder so. Das ist solide bis gut sogar, aber auch nicht, dass du von wilden Zahlen sprichst. Sie gewinnen aber jetzt in den letzten 6 Wochen, gewinnen sie halt einfach ihre Serien und zwar durchgehend. Und das ist etwas, was du wahrscheinlich nicht lernen kannst. Das ist ein Team, was aus sehr vielen Veteranen besteht, was aus sehr vielen Leuten besteht, die sehr viele Playoff-Spiele schon hinter sich haben, die sehr viele gesammelte MLB-Seasons hinter sich haben und die halt wissen, dass so eine Saison 162 Spiele lang ist und sagen, ah, wir gehen unseren Pace, wir brauchen keine Zwischensprints, wir brauchen keine, keine Pausen, sondern wir gehen einfach ganz konstant den Pace und dann gucken wir mal weiter. Am Ende werden wir schon in die Playoffs kommen. Es sieht alles so, ja, so selbstverständlich aus, ohne dass ich es greifen kann. Wisst ihr, was ich meine, was ich ausdrücken will? Das ist halt irgendwie so eine, es hat eine Selbstverständlichkeit bei den Houston Astros.
Hm. Also, weil wir es auch die letzten Jahre gewohnt sind, finde ich. Ne? Du erwartest es ja auch von denen.
Entschuldige bitte, José Altuve ist immer noch über 300. So, es ist ja nicht zu
viel. Jahre alt oder ja, Average?
So. Beides, ja.
Das ist etwas, ja, wie gesagt, das fühlt sich so selbstverständlich an.
Also in der Offensive haben sich die Veteranen das Klavier auf den Rücken gepackt. Das muss man einfach sagen. In den letzten 30 Tagen, wenn man sich das anguckt, Alex Bregman, José Altuve, dann Jordan Alvarez, die mit guten Zahlen kommen dazu, dann jemand wie Yainer Diaz, der als Catcher dann wirklich enorm starke Zahlen dann aufbringt. Also das ist etwas, was im Hitting wirklich nach vorne gegangen ist. Und sie bekommen dann natürlich auch von Leuten wie Ronald Blanco, bekommen sie in den letzten Wochen extrem gute Starts. Hunter Brown hat extrem gute Starts gehabt. Auch Framber Valdez hat gute Starts hingelegt. Also es sind so ein paar Leute dabei, die im Laufe der Saison Feuer gefangen haben. Und es ist einfach so, die sind nicht klein zu kriegen und die werden auch wieder im Playoff-Rennen mitmischen und am Ende stehen sie da als American League Championship Series Winner und wir fragen uns, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Und
ich würde das sofort unterschreiben. Die werden wieder in die World Series gehen und keiner weiß so richtig, warum.
Nein.
Wer soll die denn schlagen? Die Red Sox?
In letzter Instanz auch die Red Sox, ja. Nein, also ich
sehe, weil du es nicht willst, nein, dann, weil ich es nicht wahrhaben will willst,
weil ich es nicht, ja genau, weil ich bin in der
Axel verschränkt gerade die Arme vor dem Bauch,
ich bin in der
von stampft auf
Phase. Nee, also das, ehrlich gesagt, das darf auch nicht passieren. Dafür ist das Team nicht gut genug. Nein.
Ja, ich, also im Moment ist es so ein bisschen, wie du gesagt hast. Es ist nicht so richtig zu erklären. Andreas hat dann gesagt, pass auf, guck dir mal das Pitching an. Guck dir an, was die alten Jungs da jetzt gerade noch wieder hinlegen. Alles trotzdem eben so dieses, das will ich nicht, bleibe ich dabei, aber traue ich das Seattle zu? Die haben eine tolle Saison. Überhaupt keine Frage. Aber traue ich denen zu, in einer 5-Spiele-Serie gegen ein anderes Team so zu dominieren, das ist meine Sorge. Ne? Also auch es ist meine Sorge.
Das ist doch genau die Frage. Wer nimmt den Houston Astros in einer 5- oder Spiele-Serie 4 Spiele ab und wer gewinnt dort in Minute Maid Park?
Naja,
und wer?
Warten wir mal ab, was bei der Trade Deadline jetzt in Houston passiert.
Ja.
Wenn die jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, 5 Reliever sich holen und ihr Relief-Pitching aufpimpen, dann muss ich das vielleicht anders bewerten. Ich weiß es aber nicht.
Aha. Du bist wirklich noch in der Verdrängungsphase, aber es ist auch in Ordnung. Es ist ja auch okay.
Für manche dauern diese 5 Phasen der Trauer einfach etwas länger.
Das
und
ist
länger.
Ich muss wirklich an die Füße fassen. Ernsthaft. Nee.
Aber wir haben jetzt wieder, also wir haben diese Division, haben wir angefangen. Wir haben über die Rangers, wir reden viel, dass die Athletics was machen. Die Angels, wir bemitleiden, was da passiert oder keine Ahnung was. Aber da haben wir tatsächlich in dieser Saison schon mal mehr als eine Minute über die Mariners geredet.
Hey.
Und
sehr unfair, ne?
Ja. Carl Riley, gestern habt ihr, oder vorgestern, Carl Riley mitbekommen, von beiden Seiten der Platte einen Homerun geschlagen, im gleichen Spiel, der ist ja Switch-Hitter. Also von links wie von rechts kann er. In einem Spiel.
Dauert nicht lang, da macht Snolle Bollekes da ein Lied draus.
Ja, was fällt euch denn zu den Mariners als erstes ein? Also ich muss auch jetzt erstmal reingucken, wer da eigentlich so alles ist und was da eigentlich los ist. Es tut mir so leid, weil die spielen doch eine fantastische Saison. Starting Pitching hat das zweitbeste Earned Run Average der gesamten Liga.
ist halt so ein typisches unter dem Radar-Team, ne?
Mhm.
Ja. Kein flashy Player, wo du sagst, oh, da muss ich unbedingt einschalten. Keine attraktiven Sendezeiten für Europa, muss man ja auch mal sagen.
Welcome to my world.
Dass man die Spiele halt als Durchschnittseuropäer wahrscheinlich eher seltener verfolgt als die als andere Spiele. Ja. Und halt eine Franchise, die so ein bisschen, ja, also sie wirkt auf mich immer so ein bisschen langweilig. So ein bisschen.
Ich finde die Saison gar nicht so gut von den Seattle Mariners. Sie profitieren im Moment von der Schwäche ihrer Mitteams. Das war mein Hot Take zum Freitag.
Ja, aber vielleicht ist es genau das, was wir drei zusammengefasst haben, ist vielleicht genau das, was die Saison der Mariners beschreibt. Sie profitieren davon, dass die Rangers nicht gut sind und dass die Astros diese Startschwierigkeiten hatten. Sie profitieren davon oder sie fliegen unter dem Radar, weil sie wirklich weit, weit weg sind. Wisst ihr, wo Seattle ist? Das ist quasi kurz vor Alaska. Also das ist halt auch einfach weit ab von allem, was einen interessiert. Und sie haben halt mit Julio Rodriguez eigentlich einen Spieler, wo man doch hätte sagen können, das ist doch einer, der produziert Highlights, der hat aber eine sehr langweilige Saison.
Ja.
Also der ist spektakulär wie Ellie Dela Cruz.
Mal, er wird auch so ein bisschen von Ellie Dela Cruz im Moment in den Schatten gestellt, wenn er eine etwas weniger langweilige Saison hätte, dann wäre er auch häufiger in den Schlagzeilen oder in den Highlight Reels. Im Moment wird er da in den Schatten gestellt. Und ich bleibe dabei, die Saison von den Seattle Mariners ist okay und sie haben verdient den ersten Platz, aber sie profitieren enorm davon, dass die Rangers überhaupt nicht aufs Pferd kommen, dass die Astros so einen ganz miesen Start hatten, dass die Angels komplett vom Pferd gefallen sind, nachdem Mike Trout ausgefallen ist. Ja, und
von ihrem Pitching, bitte.
Ja, das Pitching ist gut. Ja.
Das Pitching ist gut. Die Offensive ist im Prinzip, die kann man sich ja gar nicht
findet
angucken.
Findet nicht statt.
Ne? Die Offensive ist ja furchtbar. Ja. Aber das
findet nicht statt, muss man so sagen.
Das Pitching ist halt einfach exzellent und das Pitching ist halt hervorragend. Auf der anderen Seite, wenn du dir jetzt überlegst, vor 6 Wochen oder so hatten sie 10 Spiele Vorsprung.
Ja, das muss man dann dazu sagen. Ein sehr guter Hinweis. Sie haben tatsächlich sehr viel Ground abgegeben, also haben wirklich und es ist, glaube ich, die Division mit der American League East, die noch offen ist, würde ich behaupten. Alle anderen Divisionen sehe ich als, das bleibt, was den Führenden der jeweiligen Division, das bleibt so. Also ich glaube nicht, dass die Guardians sich das nehmen lassen. Ich glaube auch nicht, dass die Phillies was abgeben werden oder die Brewers oder Dodgers. Und lediglich Orioles und Mariners müssen aufpassen, dass sie nicht noch überholt werden. Und bei den Astros sieht es ja so aus, dass sie sich gefangen haben. Und das ist ein Konkurrent, ganz ehrlich, den möchte ich nicht im Nacken haben über den Rest der Saison.
Menge Druck zum Beispiel auf die Schultern der Brewers und der Guardians gelegt.
Die können das ab.
Die dann sagen, ja, wir können uns das gar nicht leisten. Der Florian aus Deutschland hat gesagt, das ist schon.
Ah, die können sich's leisten. Die Guardians schaukeln das schon. Die sind zu gut dieses Jahr. Aber also das ist vielleicht auch dann die Zusammenfassung zu den Mariners und warum wir so wenig dazu gesagt haben. Die sind nicht spektakulär genug, sodass wir extra dafür aufstehen und gucken, was da los ist. Sie haben jetzt auch ja eben nachgelassen. So, ne, haben eben wieder abgegeben gegenüber den Astros und dann vor allem den Astros, wo wir immer sitzen und sagen, nein, bitte nicht. Also die Formkurve zeigt halt leider gerade für die Mariners nach unten, ne? In den letzten 20 Spielen, davon haben sie nur 8 gewonnen.
Aber jetzt
und über die letzten
2-Spiele-Serie in San Diego gewonnen.
Das ist vielleicht mal das Positive, ja. Ja, stimmt.
Wenn wir aber
beste Team in den letzten 30 Tagen übrigens dann noch die Mets und die Twins.
Ja, siehst du. So, und damit sind wir nämlich
Wenn wir hier auf Halbzeitbilanzen gehen, möchte ich wenigstens honorable mention, dass die Oakland Athletics eine echt okaye Saison gespielt haben bisher. Dass sie für das, was wir erwartet haben und für diese, in Stuttgart sagt man, glaube ich, für das schwierige Umfeld, unter dem sie spielen, machen die Spieler da nicht viel falsch, ehrlich gesagt. Nein. Das finde ich aller Ehren wert.
Hochprofessionell von jedem Einzelnen,
genau,
ne? Das muss man dann tatsächlich sagen.
Dass sie halt einfach nicht jeden Tag in den Ballpark gehen und sagen, mir ist es völlig egal, gib mir meinen Check und nächstes Jahr bin ich eh woanders, sondern das ist okayer Baseball, den man sich angucken kann von Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie Bock haben, Baseball zu spielen. Natürlich ist das immer auch ein Schaufenster. Das ist ja klar, dass für jeden Spieler, der in der MLB spielt, selbst wenn du bei einem nicht konkurrenzfähigen Team spielst, dass es für dich persönlich ein Schaufenster ist und dass du sagst, guck mal, so schlecht bin ich gar nicht, vielleicht kriege ich andere Angebote. Aber wenn man es vergleicht, die Oakland Athletics und die Los Angeles Angels oder aus auch die Chicago White Sox oder die Miami Marlins oder auch die Colorado Rockies, unter diesen, ich sag mal, schlechteren Teams in der MLB, machen die Oakland Athletics für all das, was drumherum passiert, einen echt guten Job. Und für mich ist es echt positiv.
Und sie haben im Moment mit Mason Miller einen der aufregendsten Pitcher in der gesamten MLB, Relief Pitcher. Sie haben gesagt zur Trade Deadline, das muss schon krachen, wenn sie ihn abgeben wollen. Das könnte einer der Eckpfeiler sein für die Oakland A's, wenn sie dann irgendwann Las Vegas A's heißen und wenn sie in einem 10.000 Leute Ballpark, den aber dann hoffentlich immer ausverkaufen, spielen für die nächsten 3 Jahre, bevor in Las Vegas dann das neue Stadion eröffnet
wird. Aber auch nicht nur er, ne? Auch nicht nur er. Brent Rooker, Outfielder. Ja. Es gibt viele, viele, die offensiv einen Outfielder brauchen.
Da gehe ich aber davon aus, dass der zum 30. Juli weg ist.
Ja. Genau, ne? Also deswegen und absolut. Und ich meine, wenn selbst, wir haben das auch wieder nur bei Instagram gepostet, wenn der Hotdog $8.50 bei den A's kostet und das Ticket nur $6, um das Spiel zu sehen, dann siehst du, dass das wirklich den Hut zu ziehen hat für alles, was jeder Spieler einzeln da macht. Und die ganze Situation rund um diese Franchise können wir gerne in der Offseason nochmal durchgehen, denn es ist noch nicht mal hundertprozentig klar, ob in Sacramento jetzt alles klappt. Also die Players Association guckt da ganz genau hin, weil es viel zu heiß ist, um ohne Dach dort zu spielen, zu der Zeit, in der sie da spielen wollen. Dann ist es vor allem ja auch etwas, das ganze Las Vegas-Ding, also jetzt mal ganz ehrlich, wann haben wir das letzte Mal darüber was gehört, wie da der Stand ist, ne? Da ist wenig, wo es vorangeht, also, und dass dann die Leute so gut spielen, finde ich, hat Axel völlig zu Recht einmal die Ace hier hervorgehoben.
Die Oakland A's also in der American League East. Gehen wir in die American League Central. Dort führen im Moment die Cleveland Guardians und sind eines der besten Teams der Liga mit 57 Siegen und 35 Niederlagen. Dahinter die Minnesota Twins 53 und 40, die Kansas City Royals 51 und 43, die Detroit Tigers 45 und 49 und die Chicago White Sox. Und wenn wir mehr als 2 Worte heute über die Chicago White Sox verlieren, lege ich auf mit 27 und 68.
Dass du nicht aufnimmst.
Ja, und wir einfach weitermachen, Axel. Wolltest du nicht jetzt auch mit mir 2 Stunden über die White Sox reden?
Tatsächlich.
Nicht schlecht. Ich gehe jetzt zum Tennis.
Von einem Kacksport zum anderen.
Lass mich. Die Cleveland Guardians, ich glaube, das ist auch eins der wenigen Teams, wo wir eine 1+ dann auch geben können, oder?
Ja, ja. Von dem, wie sie in der Saison insgesamt die Start bis Year to Date finde ich stabil, überraschend stabil finde ich es. Die sind ja auch in keiner Disziplin überragend. Ne? Auch das muss man dann dazu sagen. Ist ja nicht so, dass wir hier Einzelspieler, ja klar. Das Relief Pitching muss man noch herausragend erwähnen. Die haben da tatsächlich, sind sie herausragend eben auch. ERA ist das Beste der Liga. Sie lassen am wenigsten Hits per 9 Inning im Schnitt als Relief Pitcher zu. Starting Pitching dagegen wollen wir nicht drüber reden. Und die Offensive ist mittelmäßig. So, und ich glaube, das, was für die Mariners gilt, gilt ein bisschen auch für die Guardians. Die Konkurrenz ist in diesem Jahr besser als die Jahre davor, aber wenn du dir die Teams anguckst, Twins, Royals sind jetzt nicht unbedingt qualitativ die besten Mannschaften der American League. Sie halten sich da aber, und ich finde, bei genau solchen Teams ist es wichtig, die Konstanz, die sie an den Tag bringen, ganz ehrlich, dann gewinnen die das durch und dann ist es doch auch völlig in Ordnung und damit kann jeder zufrieden sein. Und ich möchte mit dem Bullpen und mit dem, was die einzelnen Spieler jeweils können, gegen so eine Cleveland Guardians auch nicht unbedingt eine Playoff-Serie haben. Also den würde ich eher aus dem Weg gehen wollen als, keine Ahnung, den Twins oder so.
Ich glaube, es gibt zwei große Überraschungen bei den Cleveland Guardians. Das ist zum einen, dass die Offensive deutlich besser ist, als man hätte erwarten können, dass sie deutlich mehr Runs produziert, als man vor der Saison wirklich erwarten konnte, wo natürlich sticht da Stephen Kwan raus, das ist ja klar. Aber wenn du jetzt noch einen anderen, nimm halt José Ramírez, der halt auch eine ganz hervorragende Saison spielt. So, das ist mal das eine. Und das zweite ist halt, dass das Relief-Pitching der Cleveland Guardians das mit Abstand beste und tiefste und konstanteste Relief-Pitching in der MLB ist und vielleicht das beste MLB Relief-Pitching in seiner Gesamtheit, was wir in der Geschichte von Just Baseball erlebt haben. Das Relief-Pitching der Cleveland Guardians ist ein absolutes Monster.
Ja, bin ich bei dir. Ich möchte auch noch dazu sagen, dass Stephen Vogt einer der Early-Kandidaten ist auf den Manager des Jahres. Der Typ ist komplett neu dazugekommen, ist nach seiner Profikarriere sofort Manager geworden, war Journeyman-Catcher und jetzt ist er hier der Manager und folgt Terry Francona nach, der einer der beliebtesten Manager auf dieser Erde war. Und bei den Guardians, wenn du Josh Naylor und Terry Francona zusammen gesehen hast, hast du so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Verhältnis gehabt. Und dann kommt Stephen Vogt als neuer Coach, der gerade aus dem Profileben raus ist, kommt als neuer Manager und dann legen die so eine Saison hin und spielen so eine Saison und spielen vor allen Dingen wirklich erfrischenden Baseball. Und das muss man, finde ich, dann auch dazu sagen, dass Stephen Vogt hier wirklich einen enorm guten Job gemacht hat.
Machen wir, beziehungsweise rechnet ihr denn damit, dass die Guardians in ihrem Starting-Pitching noch was machen? Jetzt zur Saison, zur Trade-Deadline? Weil das Starting-Pitching ist ja schon ein bisschen, eigentlich ist es fast schon ein bisschen enttäuschend, ne?
Ja.
Reicht das?
Die Frage ist aber, was sie dafür aufgeben werden.
Ja, genau, das ist halt die Frage. Aber reicht es für die Playoffs? Reicht es gegen die Orioles? Reicht es gegen die Yankees? Reicht es gegen die Astros?
Gegen die Yankees reicht momentan alles.
Ja.
Ja, aber wenn du guckst, das Relief-Pitching, du hast es gerade angesprochen, dass es wirklich Top of the Pops ist. Wir haben aber mit der Close hat schon 43 Innings in den Armen. Der Hold-Up, der Setup-Man Hunter Geddes hat auch 43 Innings.
Das Starting-Pitching halt nicht so.
Genau, ne? Das heißt, wir werden, also sie müssten etwas tun. Also sie brauchen definitiv jemanden, der mal ein paar Innings wirft und auch nicht das Team immer in Rückstand bringt, ne? Weil das, du hast es ja gesagt, das ist wirklich nicht gut. Ich glaube eher, dass die Schwierigkeit der Guardians wird sein, es ist halt weiterhin ein Small-Market-Team und ich bin nicht so davon überzeugt, dass sie, selbst wenn sie gute Prospects hätten, dass sie die auch ohne weiteres abgeben wollen. Ich glaube, da sind die Guardians eher anders aufgestellt, als es meinetwegen die Phillies dann wären. So mal als Manager-Vergleich mit dem oder als Front-Office-Vergleich. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie versuchen, was zu tun, aber immer so, ja, die Guardians waren auch dran, aber das Angebot der war besser. So würde ich es dann interpretieren und es reicht dann leider nicht. Ich bin da bei dir, Axel. Das wird nicht reichen für die Playoffs.
Ich glaube auch nicht, dass sie was Großes machen werden, weil, Florian hat schon gesagt, Small Market Team, aber ich glaube, dass man Leuten wie Logan Allen, Tristan McKenzie durchaus zutrauen kann, dass sie ihre Saison noch rumreißen. Und ich glaube, der
Tristan McKenzie spielt im Moment Triple A.
Ja, so, wäre natürlich schön, wenn es passiert.
Haben sie runtergestickt. Ja. Logan Allen hat ein ERA, über den wir eigentlich nicht reden müssen. So, Gavin Phillips ist gerade von der Injury List zurückgekommen.
Deswegen sage ich ja auch, dass sie ihnen zutrauen, das Ruder rumzureißen. Ich habe nicht gesagt, dass sie ihnen zutrauen, diese geile Saison weiterzumachen.
wenn sie auf Normalleistung zurückkommen könnten. ich glaube vielleicht, wenn sie zur Normalleistung zurückkommen, dann kann es natürlich, ist das gut für die Guardians? Ja, aber ich glaube, sind wir uns einig, für die Playoffs würde es derzeit so nicht weit reichen. Die Offensive trägt es dann halt nicht immer, die ja fantastisch ist. Ne? Stephen Kwan, wir haben es mehrfach erwähnt, MVP-like Saison, da kann man echt nicht viel gegen sagen. Und ja, auch die beiden Naylor-Brüder habe ich nie so gesehen, wie es jetzt. Ich habe die Guardians in der Serie gesehen. Das ist schon, das macht schon was. Also es sind schon coole Jungs und auch so der und Rossi Ramirez ist Rossi Ramirez. Das muss man sagen. Den will jeder in seinem Team haben, glaube ich, weil das einfach, glaube ich, ein cooler Typ ist. Also das ist schon nicht so schlecht. Und Freeman und Schneemann spielen in einem Team. Daniel Schneemann, geilster Name der Liga.
Ja. Ja. kurz das zu den
bei uns auch wöchentlich, was der geilste Name der Liga ist. Ja.
Aber das macht die MLB doch so liebevoll. Idaho
hochgezogen worden ist.
Ja, Tungsten Armo Doyle ist ja auch noch nicht, ja. Ist ja auch noch nicht raus aus der geilste Namennummer. Die Twins spielen auch eine sehr gute Saison und manövrieren sich da so ein kleines bisschen durch, dass jemand wie Carlos Correa einen schlechten Saisonstart hat, jetzt allerdings das umgedreht hat, dass Byron Buxton nach wie vor immer sehr häufig verletzt ist, dass sie zwischendurch Verletzungssorgen haben, aber dafür spielen die Twins im Moment eine gute Saison und auch Max Kepler in seinem Vertragsjahr spielt eine gute Saison, defensiv sowieso außerhalb jeder Kritik, auch offensiv kriegt er es in dieser Saison hin. Ich gehe davon aus, dass wir ihn auch nächste Saison in der MLB sehen werden, beziehungsweise die nächsten Jahre in der MLB sehen werden, weil wenn nicht die Twins mit ihm verlängern, dann wird es ein anderes Team geben, was auf der Right-Field-Position auf jeden Fall Bedarf hat und Right-Field ist nicht die Position wie zum Beispiel First Base oder DH, wo man auch mal den Dicken hinstellen kann.
Ja. Ich Disclaimer, liebe Twins-Fans, es kommt erneut Wasser in den Wein.
Ah, Axel.
Die Minnesota Twins spielen eine okaye Saison. Die Minnesota Twins haben keinerlei Chance auf irgendwas in the long run. Wenn man die Spiele gegen die guten Teams in der American League sich anschaut, dann stehen sie völlig chancenlos bei 0 und 14. 0 und 6 gegen die Yankees, 0 und 5 gegen die Guardians, 0 und 3 gegen die Orioles. Sie haben noch nicht ein einziges Spiel gegen die wirklich guten Teams in der American League gewonnen. Royce Lewis ist zurück auf der Injury List. Der hat nur 24 Spiele bisher gespielt. Pablo Lopez, wo man gesagt hat, das ist das absolute Ace, steht bei einem 5,18er ERA. Es fehlt an außergewöhnlichen individuellen Leistungen bei den Minnesota Twins, um zu sagen, wir haben hier mehr als eine okaye Saison. Ja, du hast Carlos Correa erwähnt, ist in Ordnung, kann man den Hut vorziehen und kann man sagen, ja, hat den Turnaround gut geschafft und ist eine verlässliche Größe im Team. Du hast mit José Miranda jemanden, den niemand auf dem Zettel hatte vor der Saison, der mittlerweile ein 300er Average schlägt. Das ist alles schön und gut. Das ist alles so ein bisschen, ja, ihr macht das gut, ihr kriegt auch eine Medaille. Weißt du, ist alles in Ordnung.
Aber dafür bin ich doch da.
Ja, jeder kriegt einen Pokal. Ne? Du hast dich angestrengt, das ist schon schön.
Es tut mir leid,
die Minnesota Twins haben mit der Entscheidung in der American League nichts zu tun.
Ja. Muss ich dann auch, da würde ich dich sofort mit und da bin ich sofort bei dir. Also ich glaube nicht, dass die einen wesentlichen Faktor in den Playoffs spielen werden. Weder die Guardians noch die Twins. Überraschend würde ich hier sehen, wie gut das alles bei den Royals aufgegangen ist bisher in der Saison. Wir haben ja die Offseason angesprochen mit den kleinen Signings, die sie gemacht haben. Das spiegelt sich jetzt mit einem Wettkampf um den dritten Wildcard-Platz wieder. Alles richtig gut gemacht. Und irgendwer von euch wollte was über die Tigers sagen. Axel wollte was über die Tigers sagen.
Für mich sind die Tigers tatsächlich eine positive Überraschung, dass sie halt so mithalten können in der Division. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, weil ich habe die Tigers viel, viel schwächer am Anfang der Saison eingeschätzt. Aber die Tigers haben tatsächlich Momente, wo du sagst, das macht Spaß zuzugucken. Mhm. Sie haben meines Erachtens mit Tarik Skrubel einen Pitcher, den ja, also ich hatte ihn auf jeden Fall nicht auf der Liste, dass er halt eine All-Star-Saison pitcht, ja. Dass er eine absolute Strikeout-Maschine ist. Wenn du guckst, warte, lass mich mal kurz gucken, 132 Strikeouts hat er bisher.
In 110 Innings pitcht.
In 110 also. Innings pitcht halt, ne? Über ein 1, K pro Inning durchgehend. Das ist ganz, ganz hervorragend. Ich finde, dass die Tigers auf einem Weg sind, den ich unterstützen kann. Also es ist nicht dieses, wir krempeln jetzt innerhalb von 2 Jahren alles um und sind im dritten Jahr wieder World Series Contender, sondern es ist eher ein bisschen langsamer aufgebaut und ein bisschen vernünftiger aufgebaut. Und sie machen, partiell machen sie halt einfach Spaß. Ich finde, das ist eine okaye Saison. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie halt zur Trading Deadline nur 4 Spiele unter 500 sind. Ich habe gedacht, sie wären weiter weg.
Ich bin sehr gespannt, was sie zur Trade Deadline machen, weil zu Tarik Skubal haben sich schon einige Teams erkundigt, ob der in irgendeiner Weise klar. verfügbar ist. Jack Flaherty wird wohl auch getradet werden. Also sie werden jetzt nochmal in dieser Saison als Seller auftauchen. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Wie das dann ab der nächsten Saison aussieht, das können wir dann noch besprechen. Aber ich glaube, diese Saison ist noch die eine Saison, auf die sie hinarbeiten oder wo sie hinarbeiten, darauf dann in der Position zu sein, wie es zum Beispiel im Moment die Kansas City Royals sind.
Also wenn sie jetzt in den nächsten 2 Wochen Jack Flaherty, Tarik Skubal und vielleicht noch Reese Olsen abgeben, dann, ja, okay, dann wird's halt wieder runtergehen. Ja, genau. Aber da kriegen sie dann natürlich enormes Potenzial für.
Gerade bei Skubal, ja, absolut. Also bin ich auch der Meinung, auch jemand wie Flaherty wird dir auf jeden Fall Prospects reinspielen. Gehe ich ganz fest von aus.
Und ich gucke jetzt nochmal gerade nach, was Tarik Skubal für einen Kontrakt hat. Er ist noch in seiner Arbitration.
Ist er noch?
Er ist noch in seiner, erst 2027 unrestricted free agent. Ja. Wenn der getradet wird, gibt er eine ganze, ganze Menge an Prospects zurück. Ja. Ich kann es mir aber momentan nicht vorstellen, dass die Tigers ihn gehen lassen.
Ich glaube, weil Axel das gerade erklärt hat, die sind auf einem sehr guten Weg. Und da könnte Tarik Skubal ein Teil von sein. Und ich glaube, das ist im Moment die Schwierigkeit für sie, dass sie das sehen. Na, ich möchte noch einmal ganz kurz, weil jetzt möchte ich mal Wasser in den Wein kippen. Die Saison von Javier Baez ist absolut Katastrophe. Absolute Katastrophe. Spencer Torkelson hat auch kein gutes Jahr. Insgesamt muss man auch das mal leider sagen.
Javi Baez ist einer der schlechtesten Verträge, die wir momentan in der Liga haben. Also wirklich. Und es gibt
Anthony Rendon ist schlechter.
Von wem?
Anthony Rendon.
Von Rendon, genau. Aber das ist doch auch einer der wenigen, die er noch vor sich hält. Es gibt nur dieses eine blöde Highlight-Reel von ihm, wie er zwischen First Base und Homeplate gefangen wird und das ist nochmal wieder schafft, zurück zur First Base. Das wird seit 4 Jahren, wird das hier bei MLB-TV immer gezeigt in den Pausen. Ansonsten hat er nichts gebracht für die Detroit Tigers. Ja. Furchtbare Saison.
Ja.
Darf ich eine Frage noch stellen zu den White Sox? Wirklich nur eine Frage.
Oh.
Wird Eric Fedde und Garrett Crockett getradet?
Ja. Ja, klar.
Ist das so?
Ja, klar.
Alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist.
Die Chicago White Sox sind nicht am Boden, die sind eingebuddelt momentan.
Ja, das ist ja in Ordnung. Aber guck mal, Fedde aus Korea geholt.
Ja.
Und Crockett auf die Rotation gesetzt. So, das sind ja 2 echt smarte Moves, ne? Die sie da gemacht haben.
Auch ein blindes Huhn und so.
Fedde ist Dritter und Crockett ist 4. in der Liste American League Pitchers Wins Above Replacement, was man halt so vielleicht auch nicht gedacht hat.
Ja.
Sie sind trotzdem on pace für die schlechteste Saison in der Geschichte der Franchise.
Ja.
Wenn sie jetzt
weggeben und dafür, sagen wir mal, Prospect-Material bekommen, vielleicht auch ein bisschen Pitching-Tiefe bekommen würden, bringt Ihnen das denn überhaupt was?
Nein, aber das ist egal irgendwie. Solange Reinsdorf noch da ist, wird in dieser Franchise leider nichts passieren. Und deswegen warten wir ab, was die Natur alles so noch vorhat, und dann schauen wir irgendwann in 10 Jahren wieder auf die White Sox. Ich glaube, da wird also nichts mehr passieren.
Die White Sox haben doch das eine wirklich Positive, dass dieser Gary Crochet, ich weiß es leider im Moment nicht, dass der wirklich eine fantastische Saison spielt, dass er nächste Woche beim All-Star-Game ist. Wahrscheinlich reißt er sich nächste Woche den Ellenbogen auf beim All-Star-Game in seinem einen Inning. Und dann ist auch wieder vorbei. Aber das ist doch der Startpunkt für etwas, was in 4 oder 5 Jahren wieder gut sein kann bei den White Sox.
Ja, aber deswegen darfst du ihn doch nicht gehen lassen.
Nein,
musst du nicht.
Eigentlich nicht. Du könntest es um ihn aufbauen. Genau. Du könntest was um ihn aufbauen, da hast du recht. Aber ich glaube nicht, dass jemand in der Lage bei den White Sox ist, das durchzusetzen.
Die haben eine der schlechtesten Farms der Liga. Natürlich muss er getradet werden. Natürlich muss der weg.
Jetzt klingst du eher wie so ein Mafia-Boss in Chicago.
Was machst du denn noch hier?
Ich hab mich auch gerade im Cast von den Sopranos gesehen.
Ja, echt? Der muss weg. So schnell wie möglich.
Es geht halt nicht anders. Die Chicago White Sox sind im Moment wirklich sind in komplett Trümmern. Das muss aufgebaut werden von null auf. Das ist wie bei den Baltimore Orioles damals. Das hat 4-5 Jahre gedauert. Und jetzt guck dir an, wo die Orioles sind. Und damit.
Aber auch bei den Orioles. Genau. Gehen wir in die East, weil bei den Orioles.
Der kann's immer noch.
Ja, der kann's immer noch. Die Baltimore Orioles führen mit 57 Siegen und 36 Niederlagen und haben im Moment ein beneidenswert junges und gutes Team. Dahinter die Yankees 56-39, die komplett vom Pferd gefallen sind. 6-18 aus den letzten 24 Spielen. Die Boston Red Sox mit 18-6 aus den letzten 24 Spielen. 51-41. Und die Tampa Bay Rays bei 46-47 fangen schon an auszumisten in ihrem Kader. Und die Toronto Blue Jays bei 43-50. Wo ein Hörer auf Twitter geschrieben hat, jetzt müsst ihr über sie reden, sie haben eine Serie gegen die Giants gewonnen.
Stimmt,
Bobby Shett hat offen um einen Trade gebeten, hat gesagt, ich möchte dahin, wo man gewinnen kann.
Ja.
Was kein Vlad, gutes Zeichen ist.
Nachdem Vlad Guerrero Jr., Vlad Jr. hat ja schon gesagt, ach, dass ich nicht mehr zu den Yankees gehen will, da war ich jung, das habe ich doch nur so vor mich hergeplaudert. Also ja, es hat Auflösungserscheinungen in Toronto sind schon arg.
Keine gute Stimmung bei den Blue Jays momentan, ne?
Und ich meine, sie haben eigentlich ein Team beisammen. Ich beneide sie immer noch um Kevin Gausman. Ich habe ihn gestern Abend wieder sehen dürfen. Er hat keine gute Saison bisher, ist klar. Aber es ist ja in sich weiterhin ein guter Pitcher. Yusei Kikuchi ist auch meines Erachtens einer der besseren Pitcher. Im Moment halt einfach eine schlechte Phase. Also da ist ja, auch was das Pitching angeht und auch was die Offensive angeht, eigentlich haben sie alles beisammen. Und ich weiß nicht, was fehlt. Kannst du mir das sagen, Andreas? Ich weiß nicht. Bei den Toronto
Blue Jays. Da bin ich bei den Toronto Blue Jays auch ein kleines bisschen überfragt. Wir haben vor 2 oder 3 Jahren darüber gesprochen, was die für einen tollen Kern an Spielern haben, die in den nächsten Jahren dann dafür sorgen können, dass vielleicht wieder eine Meisterschaft nach 30 Jahren North of the Border geht. Aber das ist im Moment wirklich alles so ein kleines bisschen zerfallen. Und wenn man zum Beispiel, also dieses eine Beispiel, Alek Manoah, der vorletztes Jahr alles an Strikeouts hatte, was man haben kann, und dann auf einmal sich in der Single-A wiedergefunden hat, um seinen Wurf wiederzufinden. Da ist so viel schiefgegangen in den letzten 2 Jahren und man weiß überhaupt nicht, man hat nicht das Gefühl, dass da falsche Management-Entscheidungen oder so getroffen sind.
Ich wollte gerade sagen, die haben viel getan. Ne? Also du bringst George Springer in dieses junge Team. Super Entscheidung. Ja, dieses Jahr holst du dir mit Justin Turner jemand, der egal wo er war, mit seiner Work Ethic, mit seinem, wie er als Profi auftritt, immer ein Vorbild für alle ist.
Immer.
Du hast deine jungen Leute und verstärkst die mit erfahrenen Jungs, die den jungen Hüpfern sagen, pass auf, so wird professionell Baseball gespielt. Du hast
keine Anthony Rendon-Entscheidung dabei gewesen.
Keine dabei. Also du machst alles richtig
und sie sind Letzter in der Liga und sind für mich der Seller in diesem Jahr. Also ich glaube nicht, dass jemand wie Guerrero Jr., also Vlad Jr. noch dabei bleiben wird. Ich habe ja gesagt, der geht zu den Astros. Bobby Chet, du hast es erwähnt, der möchte gerne weg und dann kann man ja genau gucken. Jetzt ist der Shortstop-Markt, glaube ich, nicht so groß. Die Dodgers, glaube ich, wären ein Kandidat, weil die auf jeden Fall einen guten Shortstop brauchen. Aber am Ende läuft da alles nicht zusammen und vielleicht ist es einfach nur ein Jahr warten und so alle zusammenbleiben und ein Jahr warten, aber da sind die Spieler zu ungeduldig.
Das ist eine komplette Stagnation in diesem Spiel.
Und so schade, ne? Weil sie so spektakulär und sie hätten doch dieselbe Geschichte schreiben können für die Orioles. Mit jungen Spielern, die Spaß machen, verstärkt durch ein sehr gutes, Starting-Pitching, dann auch die Entscheidung, sich Kevin Gausman zu holen, war ja keine falsche. Die haben ja da nichts.
Finde ich auch nicht.
Ne? Also, so und alles andere, ne? Es ist.
Axel erklärt
so traurig.
Ich erkläre gar nichts. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass, ich glaube, die Stimmung in Toronto ist noch schlechter, als wir uns das vorstellen können.
Das kann ich auch vorstellen.
Ich glaube, dass da richtig, richtig der Baum brennt. Und wenn die jetzt Vlad Guerrero Jr. weggeben, wenn Bobby Chet geht, wenn Chris Bassett geht, wenn Yusei Kikuchi weggeht, und die dann halt einfach vor einem Skelett an Mannschaft stehen mit diesem furchtbaren, furchtbaren Bullpen. Also ich glaube tatsächlich, dass bei den Blue Jays die Zeit fürs Rebuild früher kommt, als sie das in ihren schlimmsten Albträumen erwartet haben. Mhm. Und dieses Rebuild muss halt umfassend ausfallen, weil du kannst dir diese Negativität ja gar nicht leisten. Und du musst von diesen Spielern dann weg. Du musst von Guerrero Jr. weg. Du musst von Bobby Chet weg. Mit denen kannst du ja nicht rebuilden. Das funktioniert ja nicht. Ich glaube, was bei den Toronto Blue Jays so ein bisschen der Knackpunkt war, sie haben jetzt dreimal die Playoffs erreicht. Sie haben nicht ein einziges Spiel gewonnen. Mhm. Sie sind in den Playoffs seit 2020 0-6, haben alle Wildcard Series immer 0-2 verloren. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein kleiner psychologischer Knacks war, der dann insgesamt dort stattgefunden hat. Aber die Saison ist ernsthaft zum Vergessen. Und jetzt kannst du, meines Erachtens, kannst du in diesem Sommer in der Trade Deadline kannst du richtig auscashen und kannst sagen, okay, wir sind jetzt 14 Spiele hinter den Orioles zurück. Wir werden 14 Spiele gegen die Orioles in der zweiten Hälfte der Saison nicht aufholen. Wir machen jetzt hier einen Strich und setzen uns zusammen und bilden das Team neu. Das kannst du machen, das erfordert aber natürlich einen gewissen Mut. Nur jetzt hast du die Möglichkeit, richtig, richtig auszucashen, weil der Need für diese Spieler bei den anderen Teams, der ist halt einfach da. Du bekommst großen Gegenwert, wenn du das jetzt im Sommer machst.
Bin ich auch deutlich
mehr als im Winter oder nächstes Jahr. Du musst dich jetzt entscheiden, bin ich mutig genug, einen Strich hier zu machen und wirklich den großen Cash-Out zu bekommen, oder probiere ich mich nochmal irgendwie zu motivieren und hier nochmal gute Miene zum bösen Spiel zu machen, mit unzufriedenen Spielern, mit einer unzufriedenen Fanbase und eigentlich in deinem Hinterkopf mit der Gewissheit, dass es nichts bringt. Das heißt, für mich, als wäre ich General Manager, wäre es relativ logisch zu sagen, wir machen jetzt hier einen Strich und wir holen alles, was wir dafür kriegen können, raus, weil du hast sehr, sehr große Trade-Chips, die einen wahnsinnigen Gegenwert ergeben, wo du dich halt wirklich neu aufstellen kannst und wo du wirklich etwas komplett Neues schaffen kannst. Und ich glaube, das ist genau das, was die Toronto Blue Jays brauchen.
Die Toronto Blue Jays, also im Moment wirklich eins der
Vielen
Teams
Dank für
mit
eure
der
Antwort.
schlechtesten Stimmung.
Es war keine Gegenrede, absolut richtig.
Ich finde, das kann man einfach mal so stehen lassen, was du hier sagst.
Ja, absolut. Alle Aussagen würde ich sofort unterschreiben. Okay. Es ist also tatsächlich ohne irgendwas dazu.
Ja. Über die Rays haben wir gesprochen, die Baltimore Orioles, da können wir uns eigentlich nur wiederholen, was für ein spaßmachendes Team das im Moment ist, mit Gunnar Henderson, mit Adley Rutschman, mit Corbin Burnes auch und mit all ihren Leuten. Das ist ein Team, das wir ganz, ganz dringend auf der Rechnung haben müssen, wenn es Richtung Oktober geht, und ich bin sehr gespannt, was sie dann jetzt zur Trade Deadline machen. Die Boston Red Sox haben 18 aus den letzten 25 Spielen gewonnen. Ich gebe als Red Sox-Fan zu, dass mir die letzten 4 Wochen durchaus Spaß bereitet haben.
Devers fährt nicht zum All-Star-Game, finde ich auch wichtig zu erwähnen. Ne? Ist auch gut, glaube ich, dann einfach
hat bleibt gesagt, gesund. Schulterprobleme, er will mal eine Woche wirklich jetzt aussetzen und ausruhen.
Ganz schlaue Entscheidung.
Und die New York Yankees, wir haben jetzt in den letzten 2 Wochen häufiger über sie gesprochen, 6-18 aus den letzten 24 Spielen. Es läuft gar nichts. Und ich möchte einmal sagen, dass wir jedes Jahr in den letzten 4 oder 5 Jahren über so eine Phase bei den Yankees gesprochen haben. Und ja, man muss zwischendurch auch mal sagen, dass Verletzungen dabei sind. Aber wir sehen das jedes Jahr, dass es eine Phase gibt bei den Yankees, wo sie nicht den Schläger an den Ball bekommen, wo das Pitching vielleicht noch versucht, alles aufrechtzuerhalten. Aber diese Offensive, diese Boom-or-Bust-Offensive der New York Yankees, das sehen wir Jahr für Jahr für Jahr. Und da, jetzt ist Brian Cashman schon mit nach Florida geflogen, um mal zu gucken, wie es dem Team geht und so weiter. Er hat Hal Steinbrenner mit dabei gehabt. Und wenn du den General Manager und einen der Mitbesitzer auf der Auswärtsfahrt dabei hast, dann ist das kein so gutes Zeichen.
Jungs, kein Kartenspiel jetzt. Leg die Karten weg. Die Yankees. Ihr sollt die Line-Up der Gegner studieren.
Die Yankees sind wie diese unglaublich attraktiv und toll aussehende neue Cerealienpackung im Supermarkt, an der du nicht vorbeigehen kannst, weil sie so bunt ist und weil sie so lecker aussieht. Und dann isst du davon eine Schüssel und die ist ganz frisch und neu. Und du denkst halt so, boah, ist aber lecker, cool. Und nach 3 Wochen magst du es halt nicht mehr. Nach 3 Wochen ist alles trocken. Und dann steht sie halt in der Küche rum und niemand packt sie mehr an. Die Yankees sind mehr Show als alles andere. Und es trotz Juan Soto.
Jetzt kriegen wir Ärger.
Ja, macht aber nichts. Das gehe ich jede Diskussion mit ein. Wenn du ein Team darauf aufbaust, dass du nicht zwischen den Bases spielst, sondern immer über den Stadionzaun hinaus spielst, wenn das dein Ziel ist und es ganz normal ist, dass nicht jeder Spieler 60 Home Runs jede Saison schlägt. Das ist ganz normal. Das ist die Normalität. Das ist nicht selbstverständlich. Und du hast dann kommen solche Phasen, weil du kannst den Ball nicht immer rausschlagen. Das Pitching ist so, so gut geworden, dass wir die historisch schlechteste Saison, was das Average und so weiter alles angeht, gibt's längere Artikel zu, können wir in der Offseason nochmal drüber sprechen. Und dann ist es so, dass du entweder es schaffst, das Small Ball zu etablieren, dass du zwischen den Bases läufst, dass du die Leute auf die zweite Base bringst, so wie es zum Beispiel Duran macht bei den Red Sox, ne, was ihr erzählt habt, dass der immer versucht, ich komme in Scoring Position, weil ein Single reicht mir, um dann nach Hause zu kommen. Nein, bei den Yankees muss es der Long Home Run, wo alle aufschreien und sagen, yeah, geil, wir sind die Yankees, es muss der Home Run sein, um zu punkten. Und wenn das ausbleibt, dann gewinnst du keine Spiele. Und dann kann dein Starting Pitching so gut sein, wie es ist. Jetzt ist das auch noch eingebrochen. Das darf man auch nicht vergessen. In den letzten 30 Tagen hat nur ein einziges Team einen schlechteren Earned Run Average als die New York Yankees. Und das sind die Colorado Rockies. Die Yankees haben einen Earned Run Average über die letzten, 26 Spiele, 5.61. Die Rockies haben 6,27. Also, ne, jetzt fällt das auch noch weg. Also deswegen, und ich finde, die Kritik ist erlaubt. Und ich finde, hat jetzt nichts mit Yankee-Hass zu tun. Das sieht doch jeder, dass da was nicht passt. Und so gut Aaron Judge da gerade wieder eine Saison für die Geschichtsbücher, alles cool. Und wir haben über Juan Soto gesprochen, dass das jemand ist, der ein Team immer besser macht. Aber wenn der da mal nicht mehr trifft für eine Woche, das kann alles passieren. Dann ist es vorbei. Das ist eben so.
Und es kann mir keiner erzählen, dass es daran liegt, dass Giancarlo Stanton seit Mitte Juni auf der Injury List ist. Wenn das der Grund ist, dass die New York Yankees jetzt hier komplett hinten runtergefallen sind, dann möchte ich, dass dieser Podcast endet.
Das wäre aber ein Plot-Twist, wenn wir das hören. Ja, was sollen wir auch machen? Der Giancarlo ist ja nicht da.
Das durften die Miami Marlins damals sagen, als er noch in der Blüte seiner Kunst war. Aber das dürfen Yankees-Fans jetzt nun wirklich nicht sagen, dass, weil Giancarlo Stanton fehlt, ihnen die Offensive um die Ohren geflogen ist. Nein.
Kurze Zahl, um das, was Florian gesagt hat, zu untermauern. Die Yankees haben ein Betting Average von 2,47. Das ist Nummer 12 in der MLB.
Und dann rechne mal Judge und Soto dann
raus. Rechne mal die Solo-Homeruns halt raus.
Ja.
Das ist einfach alles nur Show. Und ich hätte gedacht, Juan Soto war genau das Puzzleteil, was sie brauchen. Das war vielleicht am Anfang auch so. Und dann ist ihnen langweilig geworden. Und dann haben sie gesagt, Moment, das kann ja, also so, wir gewinnen ja eh alles. Das ist ja jetzt langweilig. Jetzt fangen wir wieder an, uns auf unsere Show zu konzentrieren. Und jetzt fällt das alles auseinander und ich gönne es ihnen.
Das hätte es jetzt sein lassen sollen, weil.
Nee, doch, nein, ich kann trotzdem sagen, dass ich diesen Approach, diesen Ansatz der Yankees halt für komplett bescheuert halte.
Ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man zum Beispiel die Serie gegen die Red Sox verliert, weil die wirklich gut drauf sind. Das kann alles mal passieren. Du machst einen Split gegen die Blue Jays, in dieser Saison schon schwierig, finde ich. Eine Serie gegen die Rays derzeit zu verlieren, unterirdisch. Eine Serie gegen die Reds zu verlieren. Nee, das zu Hause, nicht auswärts. Ne? Du hast nicht mal lange Anfahrtswege, du hast nicht in deinem Bett gepennt, sondern du bist von zu Hause in Ballpark und die Fans jubeln dir zu und das sind die eigenen Fans, obwohl die buhen dann auch sehr schnell. Aber ne, das sind ja die Dinge. Du kannst Serien verlieren, es ist alles in Ordnung, aber nicht gegen die Reds und nicht gegen die Rays. Und ich weiß nicht, das passt alles nicht zusammen. Und ich glaube, die sehnen sich dieser Pause gerade. Einfach um nochmal wieder sich auszuruhen. Und es wäre auch fantastisch, wenn eben die Leute, die jetzt, außer Judge jemand von den Yankees beim All-Star-Game dabei, wenn die einfach sagen, sorry, ich kann nicht, ich will nicht, ich muss mich jetzt auf die Yankees konzentrieren, mir zwickt meine Wade.
Das ist doch Blödsinn, das machen sie doch nicht, das ist doch genau das, was ich sage, das ist alles eine Show, genau. Um sich hinzustellen und zu sagen, hier, bling, bling, ich bin New York Yankee.
Ihr hättet so toll über die Yankees geredet während meines Urlaubs, weil das war ja wirklich, hatten wir auch eine Sendung, wo wirklich auch gesagt wurde, hey, da ist was dabei zu wachsen und dann es ist wieder umgefallen und dann gucken wir weiter lieber nach Boston, weil das, was da die letzten Wochen passiert ist, ist so positiv und so gut und das ist eine ganz andere Art der Geschichtserzählung, weil da geht's nicht um Bling Bling, da geht's nicht um Show Baseball. Das ist wie bei den Orioles, da geht es nicht um, dass eine Persönlichkeit im Vordergrund steht, jetzt wie Judge. Bei den Orioles gibt es keine Superstars in dem Sinne. Sie haben fantastische Spieler und du brauchst eben genau so ein Team. Und meine World Series-Tipp im Moment, sehe ich die Yankees in den Playoffs in der ersten Runde raus, wenn die sich jetzt nicht zusammenreißen.
Soto, Judge und Clay Holmes sind übrigens beim All-Star-Game für die New York Yankees. Clay Holmes, Relief-Pitcher der New York Yankees.
Ja, okay, Relief, der kriegt ein Inning, das ist dann egal. Ja, okay.
Ja.
Startet eigentlich Paul Skeens?
Das ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher, aber er gehört zu den Starter neben Tyler Anderson.
Eigentlich müssen sie es machen, oder?
Ja,
eigentlich muss Paul Skeens.
Also starten. Seine Konkurrenten dort sind Hunter Green, Shota Imanaga, Reynaldo Lopez, Chris Sale, Ranger Suarez, Logan Webb und Zach Wheeler. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wäre einfach auch eine coole Geschichte, dass Paul Skeens das erste Inning schmeißt.
Absolut.
Ja. In Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt leider los muss, und zwar schnell, müssen wir diesen Podcast zu Ende bringen. Aber ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen durch diese Division. Ja, ja. Und es bleibt am Ende, die Yankees sind nur Show und ich gönne es ihnen. Wenn euch das gefällt,
was fällt und alle Fragen offen.
Genau. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, denen möchte ich auch einen Kaffee ausgeben, dann könnt ihr das tun. Auf unserer Seite justbaseball.de könnt ihr nicht nur unter den Folgen kommentieren, sondern könnt ihr auch den PayPal-Button drücken und den Steady-Button drücken und dort uns einen Kaffee ausgeben. Und darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschö. Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.